Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus, it's clinically proven to improve elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at OseaMalibu.com with code GLOW, plus free shipping on orders over $60.
In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast.
Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast. Mein Name ist Timon, mit dabei Marcel, aka Tenendo, guten Tag.
Ja, und auch mit dabei, Timon aka Anklinger, aka Ahn. Ich habe vergessen, wie wir das hier machen, Timon. Wir sind seit 2 Wochen hier. Schön, dass du da bist. Und ich bin Marcel.
Alle sind voll da. Ja, frohe Weihnachten, falls ihr das jetzt gerade aktuell hört. Ne? Extra für euch ein kleines Weihnachtsgeschenk, pünktlich zum 25. Bitteschön.
Ah, happy Chrysler und so. Ja. Oder wie hieß das?
Genau.
Ja, es ist Weihnachten und wir dachten, wir beschenken euch mal wieder mit einer neuen Folge. Ey, die letzten Wochen waren ein bisschen chaotisch mal wieder.
Ja, irgendwie krank und dann war ich auf Tour, ja. Da ging dann auch nichts und dann haben wir 2 Folgen, glaube ich, ausfallen tun lassen müssen.
Ja,
aber
leider.
Wir haben es wieder hinbekommen. Jetzt endlich sind wir wieder da.
Da sitzen wir wieder, fröhlich und erfreut. Und das ist auch nicht die letzte Folge dieses Jahr. Ihr dürft natürlich auch nächste Woche wieder mit einer Folge rechnen, gar nicht mehr dieses Jahr da, ne? Es ist ja schon dann, aber Neujahr kann man auch noch ins alte Jahr mit rein. Das ist kein Problem.
Genau, nächstes Jahr gibt's, nächste Woche eine Special-Folge. Machen wir Rückblick und Ausblick. Haben wir ja letztes Jahr auch gemacht. Ich muss dann nochmal in die alte hören vom letzten Jahr, was wir so über die Filme gesagt haben, die kommen und wie wir die dann schlussendlich auch fanden.
Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Abseits auch davon, dass sowieso es immer sehr schlau ist, unseren Podcast nochmal von vorne zu hören. Also, falls es euch langweilig ist, fangt einfach wieder von vorne an. Ist kein Problem.
Ja.
Nee, aber hast du recht. Bei einigen Sachen habe ich mich ja sehr gefreut. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich richtig enttäuscht wurde, aber das besprechen wir dann nächste Woche. Und dann gucken wir mal, wie die Reise läuft hier. Ne?
Yes.
Hast du denn schon irgendwas vor für Weihnachten? Irgendwas Besonderes? Willst du dir nochmal irgendwie alle Saw-Teile oder sowas geben.
Ja, das, klar, um richtig in Stimmung zu kommen, habe ich gedacht, komm, Saw 1 bis 37 lasse ich auf Dauerschleife laufen. Ansonsten
bisschen Human Centipede mit der Familie.
Ich freue mich ansonsten einfach aufs Essen und lass mich mal überraschen. Ja. Ich werde wahrscheinlich, weil ich habe ja sehr wenig Zeit irgendwie übers Jahr gehabt und über Weihnachten endlich mal wieder so ein paar Momente haben, wo man einfach mal so auf dem Sofa sein kann und sich mal so durchklicken kann. Das heißt, ich werde wahrscheinlich irgendwas gucken, was ich random gefunden habe, wo ich richtig Bock drauf habe und das dann hier erzählen können.
Ja, los geht's. Also genug Filme haben wir auf jeden Fall noch auf der Liste, die wir noch uns einverleiben können. Allen voran übrigens eine Sache, die wir nach der Aufnahme der letzten Folge entdeckt hatten, nämlich die Badges auf IMDb.
Ja, ja.
Das ist, wir sind irgendwie so völlig aus allen Wolken gefallen, als wir jemanden gefunden haben, der gefühlt 400 Badges hatte auf seinem Profil. Und dann haben wir da mal draufgeklickt und festgestellt, es gibt zum Beispiel von den Oscar-Jahren 2005 bis 2023 eine Belohnung von IMDb, ja, auf dem Profil, wenn man die Highlights geguckt hat. Also das ist so eine Liste, wenn man die Filme alle gesehen hat, hat man einen Badge auf seinem Profil, dass man bei den Oscars dabei war. Und ich habe einen nachgeholt jetzt bis heute. Du auch, glaube ich, ne?
Ich habe auch einen Badge, ja. Also eigentlich ist das mega dämlich, weil wir dann so richtig kompetitiv gucken. Aber ich finde das sehr geil. Also man kann ganz viele Badges bekommen, auch für, wenn man Umfragen zum Beispiel macht oder wenn man irgendwie ganz viele Reviews schreibt oder wenn man irgendwie Mitglied bei IMDb ist, also Mitarbeiter oder in irgendwelchen Listen auftaucht. Ich glaube, da muss man sehr krass sein. Wenn deine Bewertungen, glaube ich, irgendwie ausgezeichnet werden oder wenn du Fun Facts oder so reinschreiben kannst oder irgendwie sowas. Aber die Oscar-Highlights, das ist, glaube ich, das, was wir am ehesten auch schaffen können. Und es gibt auch ein Badge für, ich glaube, die Top 250er-Liste, die wir irgendwann auch haben.
Da gibt's auch jedes Jahr so ein Ding. Aber ich denke mal, wenn wir die Basics haben, dann ist es eigentlich nur pro Jahr so ein paar Filme, die wir noch gucken müssen, die vielleicht heute nicht mehr auf der Liste sind oder jetzt dieses Jahr neu auf der Liste sind oder wie auch immer. Da kann man auf jeden Fall immer noch dann ein bisschen was nachholen. Also da freue ich mich auch sehr drauf. Ich mag so eine Gamification von so einem Blödsinn, ne? Das ist einfach klasse.
Ja, ja. Ich glaube, wenn wir die einmal geguckt haben, die 250er-Liste, sind die anderen Batches davon auch gar nicht so schwierig, weil sich nicht so mega viel geändert hat. Aber wir haben ja noch ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Was hast du denn für ein Badge jetzt gekriegt?
Ich habe die Oscars 2011.
Ich habe die von 2015 gemacht.
Ja, geil.
was hast du da für Highlights gucken müssen?
Ja, soll ich jetzt erzählen, weil ich habe halt was geguckt.
Einfach nur kurz runter, einfach mal kurz drüber quatschen. Das war beide
ja, aber Liste, das, einfach das wäre auch unten. Das wäre halt auch was ich erzählen kann jetzt als Filme, die ich jetzt diese Woche geguckt habe. Deshalb.
Ja, ja. Ja, wenn du pass auf, dann gehe ich meine schnell durch.
Ja.
Ich wollte einfach nur kurz drüber gucken, weil ich habe gleich Filme mitgebracht, aber bei mir war es 2015, musste ich gucken, Birdman, Die Entdeckung der Unendlichkeit.
Ja. Hatten wir auch Whiplash. Schon auf dem Kino-Event.
Genau, Whiplash hatten wir auf der Liste. Boyhood habe ich auch schon gesehen gehabt, auch schöner Film. Imitation Game, Grand Budapest Hotel und Interstellar. Also finde ich ein starkes Jahr.
Richtig stark.
Aber ein Film musste ich noch gucken und der war wirklich, also dass ich den nicht gesehen habe, ist wirklich. Weiß ich nicht, musste Still Alice gucken.
Ja, Mensch.
Das geht um eine Frau, die Demenz hat auf einmal in jungen Jahren. Und dann plötzlich ihre Familie war jetzt absoluter Mittelmaß. Also war jetzt auch nichts Besonderes erzählt oder so. Einzig Besonderes im Film war irgendwie die Geschichte. Also, ne, dass die Frau dement ist, das war auch am Ende.
Fandst du nicht gut den Film?
Nee, fand ich nicht. Ich habe eine 5 gegeben. Also ich war.
Aber sie. Ich war nicht aber so das angetan. Das war Gewinnerin beste Hauptdarstellerin. In dem Jahr.
Ja, Julianne Moore musste halt eine demente Frau spielen. Das ist nicht so einfach. Das kann ich verstehen. Und das hat sie auch ganz gut gemacht. Aber der Film an sich war halt einfach so.
Boah, krass. Ja, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich muss ihn auch noch gucken für mein Badge.
Ja, deswegen. Aber gut. Ja, gut. Dann fang du doch mal an. Pass auf. Dann mache ich die Frage jetzt so. Timon, was hast du denn geguckt in der letzten Woche?
Ja, ich habe mein Badge für 2011 fertig gemacht. Da war unter anderem The King's Speech drin, Social Network, Inception, Toy Story 3 und zwei Filme und einen davon, oder beide hatte ich noch nicht gesehen, und einer davon ist Black Swan.
Black Swan habe ich auch noch nicht gesehen, ja.
Genau, oh, okay. Ja, hatte ich ewig immer so gesehen, also dass er überall auftaucht und so und wird ja irgendwie auch so ein bisschen zeitlos bewertet, habe ich das Gefühl, so als moderner Klassiker schon ein bisschen, weil er ja auch sehr künstlerisch ist. Es geht ja um eine Balletttänzerin, die in der Schwanensee-Aufführung die Hauptrolle bekommen möchte und so, von Darren Aronofsky. Und den hatte ich lange irgendwie gescheut, weil er nie so mein Thema war. Ja. Und jetzt habe ich ihn mir angeguckt mit Natalie Portman in der Hauptrolle. Und ja, ich habe gar keinen Bezug vorher zu Ballett gehabt. Das braucht man aber eigentlich auch gar nicht, weil es eigentlich so eine klassische Geschichte ist mit: Du möchtest irgendwas erreichen, aber der Weg dahin ist natürlich schwierig. Und selbst wenn du, also sie bekommt dann die Rolle relativ am Anfang schon, selbst wenn du diese Rolle bekommst, ist es nicht so, wie du es dir natürlich vorgestellt hast, weil es halt trotzdem irgendwie scheiße ist, weil alle um dich herum, also das zieht sich so durch den Film, alle Menschen um sie herum sind unfassbar toxisch. In diesem ganzen Ballettkosmos gönnt sich keiner irgendwas, ne? Alle wollen natürlich nur für sich kämpfen, alle wollen die beste Rolle und da wird sehr viel mit Ellenbogen gekämpft. Der Typ, der da die Entscheidung trifft, wer welche Rolle bekommt und so, der übergriffig versucht sich dann irgendwie auch sehr eklig an sie ranzumachen. Ihre Mutter treibt sie so ein bisschen oder sehr stark sogar so in so eine, ja, nicht Bulimie, aber in so ein ganz komisches Verhältnis zu essen, und sie hat so eine ganz komische Abhängigkeit auch von ihrer Mutter, die hat so einen großen Kontrollzwang, und es ist ein ganz unangenehmes Gefühl irgendwann, was sich steigert, und das ist, der Film ist betitelt als Drama und Thriller, aber er hat auch so ein paar Horrorelemente, was ich vorher gar nicht wusste, was ich dann aber so in Kritiken auch immer wieder gelesen habe, dass man, also viele das nicht wissen, weil sie irgendwann, also das Ganze, alles drumherum, ne, dieser Druck, diese Rolle zu bekommen, der Druck dann zu performen, die Abhängigkeit von ihrer Mutter, diese Essproblematik, die Abhängigkeit von diesem Typen da, all das macht sie so fertig, dass sie irgendwann anfängt, so, ja, sowas wie Halluzinationen oder so zu haben, ne, oder so Wahnvorstellungen irgendwie, und dann wird's auch teilweise ein bisschen brutaler und so. Es gibt eine ganz eklige Szene schon relativ am Anfang, wo sie so so Haut am Finger hat. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn so ein bisschen Haut am Nagel absteht. Mhm. Und dann zieht sie so und zieht und zieht und zieht, bis sie so über die ganze Hand sich so Haut abgezogen hat.
Oh nein.
Ganz unangenehm. Und auch immer mal wieder kommen so Szenen, wo es dann auch ein bisschen blutig wird und sowas. Und so ganz unangenehmes Gefühl, immer wieder. Wo du dir denkst, so, warum tust du dir das eigentlich alles an? Das war eigentlich die ganze Zeit die Frage, wo ich mir dachte, warum macht die das denn überhaupt, dann, wenn alles so kacke ist? Aber das ist halt so ihr großer Traum, unbedingt da die Hauptrolle zu spielen. Und irgendwie immer der Wunsch, perfekt zu sein. Und davon ist sie so getrieben. Und das macht sie dann am Ende auch so ein bisschen kaputt. Ich fand ihn aber sehr künstlerisch, also es wird auch immer mit diesen Elementen des Schwanensees gespielt, da gibt's ja diesen weißen Schwan und dann gibt's den bösen schwarzen Schwan und das hast du auch so ein bisschen wiedergespiegelt in den Rollen wieder, die dann auftauchen und du hast so ein immer wieder so ein Licht- und Kameraspiel von schwarz und weiß oder innerhalb der Kleidung zeichnet sich das ab und sowas und er war jetzt nicht mein Favorite-Film, aber ich verstehe, warum der künstlerisch so überzeugt hat und er hat es gut geschafft, so ein wahrscheinlich das Gefühl zu erzeugen bei mir, was er erzeugen wollte. Performance war gut, die Schauspieler haben es alle echt gut gemacht und so. Ich habe eine 8 gegeben, also hat mich künstlerisch auf jeden Fall sehr überzeugt. Weiß ich aber nicht, ob ich den nochmal gucken muss. Aber war so einmalig so, ah, schön, okay, ja. Also ein richtig künstlerischer Film.
Würdest du denn sagen, also ich meine, Darren Aronofsky hat ja auch noch andere ähnliche Filme gemacht wie Mother oder Requiem for a Dream hatten wir ja auf der Liste. Ist das in derselben Sparte, geht's genauso abgefuckt daher oder ist es eher so ein Stilmittel, was so zwischendurch mal einfließt irgendwie?
Also ich habe so Mother nicht gesehen. Requiem war ja sehr weird dann irgendwann. Das hast du hier nicht. Also hier war es subtiler eingebaut und so, dass du auch als Zuschauer, weil du halt immer sehr, es ist alles sehr nah an ihr. Also du hast nicht viele Totale oder Kameraausschnitte, die sehr weitläufig sind oder so. Du bist sehr nah immer an ihr dran. Das war auch am Anfang, da gab es so eine Szene, wo sie draußen läuft, wo es halt mit einer, wie heißt das, so einer Handcam, also Hand gefilmt. Da war es auch richtig wackelig, wo ich mir dachte, boah, wenn das jetzt den ganzen Film so weitergeht, dann wird's anstrengend. War jetzt aber nicht so. Aber dadurch, dass du immer so sehr nah an ihr dran bist, weißt du manchmal gar nicht, was ist echt und was bildet sie sich nur ein. Weißt du? Und ja, das spielt dann auch mit dir so ein bisschen, dass du denkst, ja, war das jetzt wirklich so? Oder gehört das jetzt dazu, wie sie sich gerade entwickelt oder so? Und du,
aber spannend dann, solche Thematiken miteinander zu kombinieren. Gerade so Schwanensee, da denke ich jetzt nicht unbedingt an irgendwas Abgefucktes. Das
ja,
ist
ja
für mich so.
Ja, ja genau. Ach, keine Ahnung, wie weit der Oliver. Ja, und Natalie Portman spielt das natürlich auch krass. Also, warte mal, wo gab's den Oscar für sie? Ich glaube ja, ne?
Ich glaube, der war auch als bester Film nominiert. Ob er gewonnen hat, weiß ich nicht. Steht aber auch, wenn du bei dem Badge draufklickst, unten drunter, warum der drauf ist.
Hier lädt irgendwie gar nichts.
Warte, ich gucke selber eben.
Ja, genau, beste Leading Role, genau. Und also sie spielt die, ich glaube, Prima Ballerina heißt es, die erste, die Hauptdarstellerin. Sie spielt die schon echt krass. Also allein die Figur, ich glaube, da hat sie sich nochmal runtergemagert, dass sie wirklich auch das Erscheinungsbild hat, die Attitude, alles ist so. Es soll so sehr elegant sein, aber eigentlich ist sie irgendwie so ein ganz kleines, sehr verunsichertes Mädchen, die da aber mit größter Eleganz irgendwie versucht, diesen Tanz hinzulegen. Und ja, wenn es dann gegen Ende ein bisschen mehr absurder wird, dann passt das auch sehr gut zum Verlauf. Also du hast eine gute Entwicklung der Rolle. Manchmal werden irgendwie noch so ein paar falsche Fährten gelegt, wo du dachtest, oh, okay, was möchte die Figur eigentlich? Dann wieder nicht. Also es ist nicht ganz zu durchblicken, aber weil sie es eben nicht gut durchblicken kann. Und deshalb ist es so ein bisschen absurd.
Ja, spannend. Also ich habe den Film auch schon ewig auf der Liste, aber wie du sagtest, die Thematik, die holt mich jetzt auch nicht so krass ab, dass ich sage, oh, da muss ich unbedingt mal reingucken. aber ich werde auf meiner Reise der Oscar-Badges dann wohl nochmal reinschauen irgendwann mal. Eine 8 hast du gegeben, hast du gesagt?
Ich habe eine 8 gegeben, ja. Also wie gesagt, das war sehr, sehr gut als Film so. Ne, aber ja, wie gesagt, das ist so ein Film, auch Requiem werde ich mir jetzt nicht so, ah, jetzt mache ich mal wieder Requiem for a Dream an.
Nee, nicht. So zu Weihnachten oder so als Tradition irgendwie einführen, ist doch super.
Nee, leider nicht. Aber
mit Mama gucken oder so.
Ich glaube, das ist auch ein Film, der bei Frauen auch besser ankommt, kann ich mir vorstellen. Also gerade
Black Swan jetzt.
Ja, du hast so, so toxisches Verhalten von Männern dir gegenüber, was so sexuell ist. Du hast ein toxisches Verhalten von deiner Mutter dir gegenüber und so eine Abhängigkeit. Ich glaube, das ist was, was Frauen, wenn sie das irgendwie erlebt haben in ihrem Heranwachsen und so, ne, damit halt viel mehr relaten können. Oder auch diese Freundschaften, die irgendwie so nach vorne so sehr nett sind und hinterrücks dann ganz gemein. Und wenn man das erlebt hat, dann glaube ich, hittet das nochmal ein bisschen besser.
Abgefahren.
Ja.
Aber was ich auch abgefahren finde, ist, dass in dem Jahr The King's Speech Best Picture gewonnen hat. Bei der Konkurrenz, also King's Speech mochte ich auch sehr gerne, keine Frage, aber bei der Konkurrenz, das ist schon.
Ja, ich muss auch sagen, also The Social Network habe ich auch eine 10 gegeben, das ist für mich auch der bessere Film als The King's Speech, aber.
Ja, du hast ja sogar Inception hier noch drauf, ne? Ich weiß gar nicht, was jetzt noch bei Best Picture alles nominiert war, das sieht man jetzt hier nicht, aber schon abgefahren, dass dann so ein kleiner Film eher gewinnt. So allgemein, auch wenn er sich so durch die Oscar-Jahre durchklickst, ist er sehr, sehr oft fragwürdige Entscheidung bei.
Aber bester Film war auch Toy Story 3 nominiert, auch geil.
Ja, der war aber auch gut. Das ist, den hätte ich jetzt nicht als Gewinner gesehen, aber nominiert ist auch schon mal schön.
Der hat auch bester Hauptdarsteller gewonnen, krass.
Best Animated Feature Film.
Nee, der King's Speech, der Colin Firth.
Ach, Colin Firth, ja, genau. Und Best Director ist auch, hat er auch mitgenommen. Und Best Original Screenplay.
Ja, krass, ne? Der hat
heftig.
4 Oscars, krass. Inception auch 4.
Ja. Ja, spannend. Was musstest du denn noch gucken? Hast du noch irgendwas von der Liste gesehen, oder?
Ja, soll ich direkt drüber reden, oder?
Ja, hau raus.
The Fighter hatte ich auch noch nicht geguckt. Den musste ich auch noch gucken für das Badge und dann hatte ich's voll.
Das sind genau die beiden, die ich auch noch gucken muss für den Badger.
Genau, es geht um, ich glaube, das sind Halbbrüder, beruht auf einer wahren Begebenheit. Der Ältere war mal, so halb erfolgreicher Boxer, hat mal gegen einen großen Namen im Boxsport gekämpft und seitdem erzählt er allen so, ich habe den gegen den damals gekämpft, ich habe ihn einmal auf die Bretter geschickt und so und ich kann es immer wieder schaffen. Eigentlich, je länger der Film geht, desto mehr merkt man, der ist eigentlich richtig fertig im Leben. Ich glaube, der arbeitet auf dem Bau und ist drogenabhängig und so. Und sein Bruder oder Halbbruder, der könnte irgendwie noch was reißen. Also der kämpft so halbprofessionell, hat aber auch irgendwie ja immer wieder Probleme, weil die ganze Familie, in der die hängen, ganz, ganz schwierig ist. Also ich glaube so, ich kenne mich da nicht ganz aus, aber ich glaube, es würde dann so als White Trash bezeichnet werden, weißt du?
Ja.
Also die haben dann irgendwie so 12 Geschwister und ganz anstrengende Familie, keiner will mit denen irgendwie was zu tun haben. Bis dann aber jemand kommt zu ihm und sagt, wir könnten was reißen, ne? Und er verliebt sich dann in Mädel, die möchte ihm da auch raushelfen. Und gleichzeitig ist da aber sein Bruder, der sagt, ey, ich kann dir das besser beibringen, ich bin ein guter Trainer, aber der selber mit Problemen zu kämpfen hat, mit Drogensucht, mit Kriminalität und so. Und war schon interessant zu sehen, ne, das auf wahrer Begebenheit, die Brüder gespielt von Mark Wahlberg und
Christian Bale.
Genau, der drogensüchtige Bruder quasi von Christian Bale, der ist, glaube ich, cracksüchtig. Und das ist schon interessant zu sehen, weil das, wie gesagt, auf einer wahren Geschichte beruht und wie gut er ihn auch spielt. Also er spielt ihn schon sehr, sehr geil, ne, muss man sagen. Mhm. Ich habe dem Film eine 7 gegeben. Er hatte mich nicht hundertprozentig emotional abgeholt. Also er läuft so ein bisschen vor sich hin. Und ich glaube, das Problem bei so Boxfilmen ist auch immer, dass du ja einerseits immer so eine klassische Struktur hast, und die dann auch zu erwartbar ist, ne, wo ein großer Kampf ist, auf den man hinarbeitet und dann, entweder gewinnt er halt und dann ist das Märchen perfekt oder er verliert halt und dann ist es eben nicht so. Aber trotzdem noch alles gut gegangen so. Aber da muss man irgendwie rausbrechen, damit er nicht zu klischeehaft ist. Und gleichzeitig hat er, ging es in großen Teilen gar nicht ums Boxen, sondern um diese Personenkonstellation mit Bruder und, also, wie entscheidest du dich? Familie, Bruder, auch wenn es da viele Probleme gibt, ist es immer noch deine Familie oder Freundin, ne, oder wie versuchst du dich da rauszukämpfen aus der ganzen Sache? War cool gemacht, aber hat ein bisschen weniger Emotionen in mir erzeugt, weil ich mich immer gefreut habe, wenn Christian Bale kam, aber Mark Wahlberg einen sehr kühlen Typen spielt, weißt du?
Und ja, irgendwie, die Befürchtung habe ich auch, ja.
Irgendwie mochte ich also ich mochte Christian Bale zu sehen, aber ich mochte die Figuren eigentlich nicht. Und ich mochte die Mutter auch nicht. Also alle, die ganze Familie war unsympathisch. Am ehesten mochte ich noch Amy Adams, also die Freundin von Mark Wahlberg. Ja. Aber ja, war natürlich ein guter Film, so, aber hat jetzt mit mir weniger gemacht, als ich dachte. Also da gab's andere Fighter-Filme, obwohl das Thema mir eigentlich liegt, die ich halt mehr mochte.
Ich glaube auch, der Film war damals so im Hype, gerade wegen Christian Bale. Der hat ja zwischen den Batman-Filmen einfach mal seine komplette Körperstruktur auf abgemagert umgestellt und dann direkt danach wieder auf voll gepumpt mit Muskeln. Was ja allein schon von der Idee unfassbar ungesund ist. Deswegen glaube ich, dass der deswegen irgendwie da auf die Liste gelandet ist. Ne? Ich meine, du hast jetzt trotzdem Melissa Leo, die auch Best Supporting Actress gewonnen hat. Und Christian Bale hat natürlich den Supporting Actor Oscar gewonnen. Aber ich glaube, also mehr hatte ich jetzt auch von dem Film nicht erwartet, als dass Christian Bale sich einfach komplett da reingesneakt hat in die Geschichte. Ne? Also ein Film mit Mark Wahlberg ist oft auch einfach nur mittelmäßig so. Mark Wahlberg ist so der klassische Standard amerikanische Hollywood-Schauspieler. Also mir wird jetzt nicht ein Film einfallen, wo er als Hauptdarsteller mitspielt.
Ted.
Der mich krass umgehauen hat. Ted.
nicht Ted?
Ja, aber umgehauen, also würdest du den jetzt zum Beispiel auf unserer Liste sehen?
Nein.
Aber, also Ted war schon witzig.
Aber da hat er ein bisschen mehr Emotionen. Also bei The Fighter ist er so ein bisschen abwesend immer, weißt du? Also er ist eher relativ passiv und die anderen Leute um ihn herum entscheiden dann über ihn oder diskutieren mehr und er steht einmal nur so daneben. Also Christian Bale, der macht das einfach geil. Ich habe den auch auf Englisch geguckt, ne? Und da wirkt er nochmal ganz anders. Und dann zu sehen, wie dieser Charakter versucht so ein bisschen dieses Image von sich aufrechtzuerhalten, während er eigentlich ziemlich tief drinsteckt, so in der Scheiße. Ja. Das war schon sehr nice anzugucken, klingt jetzt falsch bei der Thematik.
war schon geil, wie der da abgemagert stand.
Naja, aber er kann das einfach geil.
Also, ja, ich muss mir den auch noch reinzwiebeln.
Was ich bei ihm krass finde, was hier jetzt auch wieder durchkam, ist, dass du, also klar, du siehst ihn so, aber jedes Mal steht ein ganz anderer Mensch vor dir. Das ist nicht der Christian Bale aus The Dark Knight und es ist auch nicht der Christian Bale aus, Prestige oder irgendwie so, sondern er nimmt die Rolle so an und ist dann diese Rolle.
Aber das ist ja gerade, also das ist ja jetzt auch nicht der Film seines Lebens, dass er sich dafür hat so.
Naja, aber der hat einen Oscar dafür gewonnen. Lassen, ne? Also.
Ja, aber nur, dass er sich dafür kaputt gemacht hat, weißt du. Da hätte er auch auf den anderen, einen besseren Film warten können, wo er das hätte machen können.
Aber das finde ich zumindest geil, wenn er sagt, okay, ich mach das, ich nehme das an, dass er halt all in geht. Dass er sagt, ich mache jetzt hier nicht halbe Sachen, nehme den Paycheck mit und fertig. Hätte er ja auch machen können bei dem Image, was er zu der Zeit so hatte. Sondern er geht dann richtig rein und dann gewinnt er halt trotzdem den Oscar dafür. Oder gerade deswegen den Oscar.
Aber wie meinst du, war das erste Gespräch mit dem Producer von dem Film so, yo, Christian, ich habe hier ein gutes Drehbuch für dich, hast nicht mal Bock reinzugucken, gibt nur ein kleines Problem, du müsstest ungefähr 100 Kilo abnehmen. Aber dann wiege ich doch nur noch 30. Ja, eben.
Ja, genau.
Ja. Genau.
Also er hat wohl auch sehr viel, hatte ich gelesen, als Vorbereitungszeit Zeit mit dem richtigen Charakter verbracht. Na, also mit dem, den er spielt, quasi, das beruht ja auf der wahren
Begebenheit. Ach so, es ist ja auch eine wahre Begebenheit. Genau. Ja gut, okay, dann ja gut. Ja.
Und hat sich so angeeignet zu sprechen und sich zu geben wie der und so. Also der gibt schon immer richtig viel für so Rollen.
Ja gut, wenn es auf einer wahren Begebenheit beruht, dann okay, dann kann ich schon verstehen, wenn man sich da so reinfuchst, dann
Aber man muss auch sagen, so geil wir das natürlich auch finden jetzt, prinzipiell für den Film und für die Kunst, das ist natürlich so krass ungesund auch einfach, vor allen Dingen, weil man ja auch weiß, okay, diese Muskeln kommen ja nicht einfach so wieder, sondern da wird halt auch mit Steroiden natürlich nachgeholfen. Du kannst ja nicht so viel aufbauen. Also allein wenn du natural trainierst, dauert das ja Jahre, bis du dann da bist. Der muss ja stoffen. Das wurde ja auch immer wieder gesagt, auch bei Chris Hemsworth und The Rock und so, die sind ja alle auf Steroide. Und das in so kurzer Zeit auch nicht so geil für den Körper.
Boah, krass, Alter. 2008 war The Dark Knight. Und 2010 war der Film. Ja. Und wann war The Dark Knight Rises? 2012. Boah, Junge, ey.
Ja, und dann, wie heißt das? American Hustle. Kurz fett geworden. Auch
noch. Ja. Stimmt, auch noch. Ach, du meine Fresse.
Und davor war wie heißt der? Den habe ich auch immer noch nicht gesehen. The Mechanic oder irgendwie sowas?
Ach so, ja, stimmt.
Der Maschinist.
Da war er auch dünn, ne?
Da war er richtig, da war er noch dünner, glaube ich.
Oder war das der, verwechsel ich das gerade? War das nicht, war der jetzt auch nicht so krass abgemagert oder war das für den
anderen? Doch, der war schon abgemagert, ja, doch. Also noch, okay. Noch abgemagerter war er. The Machinist. Ich sehe, das wird jetzt alles so verpixelt hier.
The Mechanist heißt er, glaube ich, der Film. Ich muss ihn immer mal selber mal eben.
Ah, guck mal hier. Hier ist sogar so ein Verlauf. Also er war bei American Psycho, war er richtig pumped. 81 Kilo. Dann Reign of Fire, 83 Kilo, immer noch pumped. Dann The Machinist, 55 Kilo, richtig abgemagert. Boah, also Alter. 30 Kilo runter.
Ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie 55 Kilo gewogen.
So, dann Kind nicht. Batman Begins, irgendwie ein Jahr später, 30 Kilo wieder rauf auf 86. Dann Rescue Dawn, wieder runter 20 Kilo auf 61. Dann The Dark Knight auf 86 wieder hoch. Dann Junge. The Fighter, 20 Kilo runter auf 66. Und dann The Dark Knight Rises auf 90 wieder hoch. Also völlig geisteskrank.
Was ist denn mit ihm? Hat er da irgendwie Bock drauf? So? Ich will abnehmen, ich will zunehmen. Vielleicht ist das für ihn so eine, keine Ahnung, so eine Wohlfühlzone, dass er sagt, so heute hungere ich mal und
es gibt
heute
ja,
fresse ich einfach alles.
Es gibt ja auch Menschen, denen fällt das leichter. Also ich habe nie mehr Gewichtsschwankungen von 5 Kilo. So, und manche haben halt irgendwie so Schwankungen von 20. Aber das ist schon hart, auch die ganzen Muskeln runter und dann wieder rauf. Das ist ja nicht Fett, sondern absurd. Muskel. Also, krass.
Einfach absurd. Ja. Und dann denk noch mal an Thor Love and Thunder, da war er auch wieder Spargeltarzan.
Ja, nachdem er ja fett war bei American Hustle.
Das ist krass. Ja, okay, also den Oscar hat er sich reglich verdient. Das muss man sagen. Das ist,
ja. Damit habe ich meinen ersten Badge oder mein erstes, wie auch immer, 2011.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Was hast du denn geguckt? Ich habe jetzt irgendwie gefühlt eine halbe Stunde gelabert.
Ja, aber ist doch okay. Manchmal laber ich eine halbe Stunde, manchmal du. Vielleicht hole ich das ja jetzt nach. Ich habe natürlich in meiner Krankheitsphase einige Filme gesehen. Viele Filme davon einfach absolut nicht erwähnenswert.
Schön.
Diverse Filme auch schon von den anderen Badges, andere Oscar-Filme und die nur so okay waren. Da muss ich jetzt echt nicht drüber reden, weil das ist... Das weiß ich wüsste überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll, außer dass das halt so, ja, ist halt ein Hollywood-Film. So. okay. Aber ich habe zwei wirklich außergewöhnliche Filme geschaut, die ich schon länger teilweise auf der Liste habe oder die mir immer und immer wieder dieses Jahr vor die Linse gespült wurden. Und ich fange mal an mit einer skandinavischen Produktion, mit einem norwegischen Film, der mich wirklich umgehauen hat. Ich weiß nicht, ob es noch ein Geheimtipp ist oder vielleicht für den einen oder anderen, ne, hat es vielleicht noch nicht gehört, ist aber eigentlich schon in Filmkreisen eigentlich schon sehr hoch angesehen. Von 2021, ganz wichtig, der Film The Innocence. Da geht's im Prinzip um eine kleine Gruppe von Kindern aus verschiedenen Bereichen teilweise. Ein Mädchen hat Autismus, ein Mädchen hat eine Hautkrankheit und die leben halt in einem Block zusammen.
Hast du das nicht schon mal erwähnt hier irgendwie, den Film?
Nee, okay, den habe ich jetzt auch erst geguckt. Das wäre
okay.
Also vielleicht, also ich wüsste nicht, dass ich den schon mal erwähnt hatte, weil der ist bei mir so auch so sehr lange unterm Radar gelaufen.
Okay.
Und die Kids finden raus, dass sie komische Kräfte haben. Also jetzt nicht, wir sprechen jetzt hier nicht von Superkräften, die fangen ja sich auf einmal an, wie Laser zu schießen oder rumzufliegen, sondern die haben teilweise, können die Gedanken von anderen lesen oder teilweise auch die Gedanken kontrollieren von anderen, haben vielleicht so, wie heißt das noch, nicht kinetische, psychokinetische, also die können Objekte bewegen.
Telekinetisch?
Telekinetisch, ja, genau. Können Objekte bewegen, also so, ich sag mal so kleine, süße, ja, Kräfte und dann hast du da halt Kinder, die damit konfrontiert werden.
Es klingt, klingt ein bisschen wie ein A24-Film irgendwie.
Ist kein, aber ja, könnte tatsächlich in dieselbe Sparte rein. Und das Besondere an dem Film ist, dass es nicht so Hollywoodifiziert. Also du hast jetzt nicht Kinder, die jetzt plötzlich die Welt retten wollen oder Kinder, die Superschurken werden wollen, sondern du hast Kinder, die in ihrer eigenen Bubble aufwachsen, mit ihren eigenen Problemen konfrontiert werden und dann diese Kräfte bekommen.
Geil.
Und da auch nicht so recht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Die sehen das eher so als Spiel, so für die ist das halt ganz normal. Ach, guck mal, er hat das, ich hab das. Dann treffen sie sich draußen zum Spielen und dann passieren halt diverse Dinge. Und ich muss sagen, der Film hat mich gefesselt. Das war unglaublich, also auch teilweise Kinder, die du anfängst zu hassen, so von der Art, wie sie sind. Aber im nächsten Moment kannst du wieder absolut relaten, warum die so sind, weil die halt in einem beschissenen Haushalt aufwachsen oder die Eltern sich nicht um die Kinder richtig kümmern oder solche Geschichten. Und von meiner Seite aus eine absolute Empfehlung. Es ist eine Art Horror irgendwie mit drin. Also man sollte schon sich mit ein paar Bildern auseinandersetzen können. Ja, es wird schon an manchen Stellen durchaus brutal. Es ist aber ein sehr ruhiger Horror, eher Richtung Thriller, Richtung Drama. Also jetzt nichts Heftiges oder sowas, aber spannend bis zum Ende, wirklich, weil du nicht weißt, wo geht die Reise hin, weil diese Kinder auch so undurchschaubar sind. Du kannst halt einfach nicht, was machen die als nächstes? Es sind halt Kinder. Ne?
Und aber das ist ja auch geil, wenn dieses kindliche Verhalten, dieses ja, also so ausprobieren und auch mal, ne, also die haben ja kein Verständnis auch von Gut und Böse oder so, wenn sowas irgendwie aufgegriffen wird.
Genau, und es ist auch nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei, die du halt bei diesen Superheldenfilmen oft hast, sondern es ist halt diese absolute Grauzone. Also ja, super liebe Mädchen kann auch mal in die düstere Geschichte rutschen und vielleicht jemand, der aus der Gruppe vielleicht doch sehr düstere Gedanken hat, rutscht dann mal in die positive Gruppe oder in die positive Richtung. Und auch dieses Ganze, wir erzählen den Erwachsenen nichts davon und die Erwachsenen checken überhaupt nicht, was gerade abgeht, ist halt auch nochmal mit drin. Also wirklich ein sehr ruhiger und trotzdem super spannender Film, hat mich an vielen Stellen ein bisschen an Hereditary erinnert, so von dem Vibe, den der Film ausstrahlt. Nicht ganz so düster, aber schon in die Richtung. Und ja, auf Leute, die auf so einen Film stehen, auf solche Filme stehen, gönnt ihn euch, wenn ihr ihn noch nicht kennt. The Innocents, da gibt's verschiedene Filme aus verschiedenen Jahren etc. von 2021 von Eskil Vogt, heißt, ich weiß gar nicht, ob das, ist das ein männlicher oder weiblicher Name? Das muss ich mal selber eben, ein Herr Vogt. Genau, auf jeden Fall eine Empfehlung. Also wirklich, wirklich großartig.
Wie sind denn die Kinderschauspieler? Weil da steht und fällt's ja immer ein bisschen mit.
Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, aber weil du halt was anderes erwartest. Du erwartest so Stranger Things-Schauspiel, sag ich mal.
Ja.
Und dann bist du am Anfang so ein bisschen perplex.
Aber gut, wenn du sagst skandinavisch, dann habe ich schon mal so eine gewisse künstlerische Richtung.
Aber es ist von den Kids unfassbar realistisch gespielt. Also du am Anfang denkst du halt so, okay, irgendwie ist ein bisschen weird. Und dann denkst du drüber nach und denkst, ja, aber so verhalten sich halt Kinder.
Das ist eigentlich die Kunst bei Kindern, ne? Ja, weil die das ja sonst sehr künstlich machen, weil sie natürlich Anweisungen bekommen und so. Also
sehr erwachsen auch. Kinder versuchen erwachsen zu spielen oder sollen erwachsen spielen, ne?
Ja, genau, ja.
Und hier ist es überhaupt nicht. Also auch die Schauspielerin, die das autistische Mädchen spielt, ich weiß gar nicht, ob die wirklich Autismus hatte, aber unfassbar großartig. Also es ist ja, generell, durch und durch absoluter Geheimtipp.
Geil, ja, sehr schön. Generell auch zu so Kindern muss ich sagen, es nervt mich immer, wenn die so ganz klischeehaft in gerade deutschen oder amerikanischen Filmen benutzt werden, dass sie dann immer noch so den Erwachsenen so einen flotten Spruch reindrücken können oder so, weißt du?
Ja, die Überlegenheit dann darstellen.
Ja, ne? Die stehen dann immer so an der Seite und dann sagen die so einen Kessenspruch und dann lacht der ganze Kind und sagt, also, weil das ist dann so, das sagt ja kein Kind dann in dem Moment, sondern der Drehbuchautor hat gedacht, oh, das wäre jetzt aber funny, wenn das Kind das sagt. Aus Kindperspektive, ja.
Ist halt auch manchmal dann für die Kids halt ganz cool, dann Kids zu sehen, die sich sehr erwachsen verhalten, weil die, dann kann man als Kind zu einem anderen Kind aufsehen. Und das hast du hier halt überhaupt nicht. Also das ist auch absolut kein Film für Kinder, der ist auch ab 16 und so, ne, wie gesagt, da sind halt ein paar Bilder drin, die man nicht unbedingt Kindern zeigen sollte, was da passiert.
Das finde ich aber auch immer schwierig, weil die spielen ja mit. Also
ja.
Das dann so umzusetzen, dass es halt im Film so krass aussieht, aber am Set natürlich die Kinder dann nicht so beeinflusst oder irgendwie verunsichert oder so.
Ich glaube auch, die Kids haben da nichts von mitgekriegt. Also ich glaube, die Szenen, die ich meine, die sind auch in einem extra Shot gedreht worden. Okay. Also die haben dann irgendwie nur die Bewegung gemacht oder irgendwas gemacht, was dazu führt, dass das passiert. Und dann kam ein Cut und dann hat man gesehen, los geht's.
Ja.
Schön. Aber die Innocence auf jeden Fall, also könnte tatsächlich sich nach zu einem Film mausern, den ich in einem Atemzug mit Midsommar oder Hereditary empfehlen werde, weil der hat jetzt eine 9 von mir gekriegt.
Stark.
Und ja, der hat das ja auch, ist schon stark.
Der hatte auch hier den Preis in Cannes gewonnen, irgendwie sehe ich gerade. Also
ja.
Der kann was.
Absolut. Auch super geiles Artwork hier für das Cover. Dieses Mädchen, was auf der Schaukel liegt und das alles irgendwie auf dem Kopf ist und so, sehr, sehr geil. Kann man sich auch sehr schön, glaube ich, ins Zimmer hängen.
Ja, ich hatte jetzt auch gesehen, irgendwie, zum einen geht der Trend wieder ein bisschen dahin, also künstlerische Filmposter zu machen. So wie wir es hier haben und nicht immer so diese großen Köpfe, wie es bei Marvel und so ist. Und zum anderen habe ich irgendwie so ein Video gesehen, dass die ja auch immer Alternative Artworks haben, so, oder diese ja, Pre-Poster, mit denen quasi am Anfang geworben wird, die viel geiler aussehen. Ja. Sei es bei Spider-Man oder so, ne, und dann wieder, ja, das Hauptposter, mit dem dann überall geworben wird, das dann auf jedem Kino drauf ist, dann wieder nur die Köpfe da.
Ja, der Mainstream springt auf sowas an. Ich verstehe auch nicht, warum. Also ich bin da ja genau deiner Meinung, aber das scheint ja irgendeinen Grund zu haben, ne? Ich weiß nicht, ob das Marktforschung ist oder so, ob die da wirklich Leute befragen, was gefällt dir besser.
Ich glaube, es ist einfach klatsch alle Stars drauf, damit jeder sieht, die spielen mit, damit die reingehen. Ich glaube, es führt zum Gegenteil. Ich glaube, wenn ein geiles Poster da ist, was Atmosphäre erzeugt und dir schon so eine Stimmung mitsendet, weil ja alle anderen jetzt gleich aussehen, dann habe ich halt viel mehr Bock, den Film zu sehen, weil ich denke, okay, ich möchte diese Art Stimmung sehen oder so.
Ja, ja. Ja, die meisten gucken ja Filme auch nur wegen der Schauspieler. Ne, also zum Beispiel hätte es jetzt einen Mark Wahlberg gebraucht für The Fighter. Hätte das nicht auch irgendjemand Unbekanntes spielen können, der vielleicht sogar besser spielt vielleicht. Sogar,
aber guck mal, so ein Nightcrawler, das ist ja auch zum Beispiel irgendwie, ne? Du hast groß Jack Gyllenhaal drauf, aber es wirkt dann irgendwie nochmal ganz anders.
Aber der ist, glaube ich, auch nicht so durch die Decke gegangen wie andere Filme. Ne? Also das ist ja, den würde ich jetzt nicht als AAA-Titel ansehen.
Nightcrawler?
Ja.
Ja, das kann schon sein, das stimmt.
Also diese Mainstream-AAA-Dinger, die, das ist ja, wenn er jetzt Aquaman, da brauche ich überhaupt nicht nachgucken, was da auf dem Poster ist, auf dem neuen. Da kann ich mir schon vorstellen, dass er mit seinem Dreizack in der Mitte ist und um ihn rum die ganzen anderen Charaktere unter Wasser. So.
Ja, du bist so schlau. Als hätten
die posiert für ein Foto. da braucht man überhaupt nicht drüber nachdenken. Man weiß, was einen erwartet, und wenn man sieht, dann sagt man, ah ja, Aquaman.
So, ist eigentlich traurig, dass Fans mittlerweile geilere Poster bauen können, als die dann am Ende benutzt werden.
Ja, was heißt können? Wollen wahrscheinlich.
Ja,
Da wird einfach kein Geld investiert in irgendwelche großartigen Artworks, aber brauchst du bei Aquaman 2 wahrscheinlich sowieso nicht.
Aber ich habe schon irgendwie gelesen, der wird wohl krass floppen. Also das sieht wohl nicht gut aus.
Was eine Überraschung nach dem ersten tollen Teil.
Na gut. Lost Kingdom klingt auch wirklich so völlig generisch. Also das ist mir das ist mir so egal. Und ich dachte dann auch so, hat nicht mal so ein Thor-Film so gehießen?
Ja, aber Jurassic Park hatte, oder Jurassic World hieß doch bestimmt auch irgendwie so.
Stimmt, es war Jurassic.
Gab's
ja,
du hast 1000 Filme mit Lost World, Lost Kingdom, Lost irgendwas. Weiß der Geier. Also
ja, so. weil bei Thor war es The Dark Kingdom. Also
aber auch nur in der deutschen Version, ne? War das nicht auch irgendwie so ein völlig bescheuerter Titel auf Deutsch, und weil der Englische genau ähnlich klang?
Genau, im Deutschen heißt der Thor The Dark Kingdom, also der zweite Thor, und im Englischen heißt der Thor The Dark World.
Ja, also falls jemand uns zuhört, der für Hollywood im Marketing arbeitet, du bist herzlich eingeladen, ich sieh's dich schon gar
such
nicht.
Such den neuen Fisch, Fisch,
ja.
Job,
such den neuen Fisch.
Ich hab was mit Fisch gelesen, wegen Aquaman habe ich hier was mit Fisch gelesen.
Große Haie, kleine Fische zum Beispiel.
Ach, toll.
Das ist ein guter Fisch.
Der hatte auch ein geiles Artwork.
Ja, das stimmt. Ist nicht auch vorne auf dem Plakat einfach die Charaktere drauf?
Ja, er hat einfach alle großen Fische. Also ich gehe nur wegen der zwei Haie rein, also deswegen.
Ja, der Hai sieht aber böse aus, da muss ich aber sehen.
Geil eigentlich, dass der wirklich auch so ein Poster hat. Ich kann es dir mal kurz, ich screenshotte dir das mal.
Urvater von diesen Postern.
Weil es damals
passiert alles auf große Haie, kleine Fische.
Es hat 2004 so geil funktioniert, und dann haben sie gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt überall machen.
Rein. Sofort rein, ja.
Das ist halt exakt genau das.
Oh mein Gott, ey. Oh, und die Quallen im Hintergrund, die Quallen kommen doch nur in einer Szene oder so vor.
Ja, aber die sind wichtig, weil du Fan bist von denen, dann gehst du da rein. Wenn du Quallen-Fan bist.
Wenn ich Fan von den Quallen bin, ne? Und von den Machern von Schreck auch ganz wichtig, dass
das
vorne draufsteht.
Ich muss noch mal sagen, für die Leute, die jetzt ihr später eingestiegen sind in den Podcast, dieser Film, ne? Will Smith, Robert De Niro, Angelina Jolie, Jack Black, Martin Scorsese, der ist so hochkarätig besetzt, ich check es nicht.
Ja, ich meine, das DreamWorks, ne? Die haben, also Steven Spielberg hat wahrscheinlich einfach heftig Geld reingepumpt.
Ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel Budget der hat und wie viel er eingespielt hat.
Oh Gott, wie sind wir jetzt bei Große Haie, kleine Fische schon wieder gelandet? Wieso ist immer, alle Wege führen nach Große Haie, kleine
der
Fische?
Der hat 75 Millionen gekostet.
Warte, ich gucke, was Innocence gekostet hat. Einfach mal Interesse halber.
Ja, ich gucke auch mal, was The Fighter gekostet hat. Einfach nur, der hat übrigens einen Oscar gewonnen, ne? Dann
steht denn das, wie viel er gekostet
relativ
hat?
Relativ weit unten, da, wo auch steht, wie viel der eingespielt hat.
Bruttoertrag eröffnet.
Ja, also The Fighter hat 25 gekostet. Also drei Fighter sind dann auch allen großen Haie, kleine Fische. Man muss aber auch dazu sagen, 75 Millionen gekostet, hat aber auch 374 Millionen eingespielt. Also hat sich gelohnt.
Ja, gut. Also bei großer Haie, kleine Fische wahrscheinlich auch.
Ich hab den gar nicht bewertet. Ich geb dem eine 7. Komm, ja, 8.
Großer Haie, kleine Fische?
7. Ich geb dem eine 7.
Ja, ist ein Klassiker. Ist ein Klassiker. Der nicht auf unserer Liste ist, ist eigentlich auch alles.
Ist wirklich ein Klassiker. Ja.
Ja, ich habe noch einen anderen Film mitgebracht, der nicht von DreamWorks ist oder von den Machern von Shrek.
Schade.
Wobei man sich das auch, also hätte auch sein können. Nämlich wieder ein A24-Film, glaube ich.
Oh.
Meine ich zumindest zu wissen.
Bald hast du alle durch.
Ja, bald hat, nee, das dauert noch. Warte, aber ich glaube, ja. Ich bin jetzt, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster. Ich sehe es gerade nicht, aber ich denke schon. Alleine schon, weil es wieder ein Film mit Mia Goth ist, die ja bereits in meiner, ich glaube, in der letzten Folge hatte ich darüber geredet, in dem Doppelpack Pearl und X die Hauptrolle gespielt hat. Mia Goth, ja, hat sich scheinbar in ein Genre verliebt, was heftig abgefuckt ist, weil ich rede jetzt über den Film Infinity Pool von 2023. Also der Film ist, der hat mich wirklich nachhaltig geschädigt, irgendwie gefühlt. Ich denke ein bisschen doch durchaus zwischendurch an den Film. Es geht um ein Pärchen, was eigentlich am Ende völlig irrelevant ist, aber es geht um ein Pärchen, was in ein verarmtes Land fährt, was nicht genannt wird. Ich glaube, das ist einfach ein fiktives Land, was gar nicht existiert. Ist auch völlig irrelevant in dem Moment, wo die da gerade sind. In eine Hotelanlage in Urlaub fahren, die wo nur so schickimicki ist, ne? Also da sind die Reichen und Schönen, machen da Urlaub und die treffen ein anderes Pärchen und die sagen, boah, lass doch mal raus aus diesem Resort, lass uns doch mal draußen Abenteuer erleben, irgendwie picknicken gehen zum Beispiel. Und das machen sie dann. Und wie jetzt ein kleiner Spoiler, weil sonst ist es schwer zu erklären, was danach passiert. Auf dieser Reise tötet der Hauptcharakter, ne, also von dem Pärchen, wovon ich am Anfang geredet hatte, tötet aus Versehen bei der Rückfahrt einen Mann mit dem Auto. Also überfährt ihn, weil er nachts nicht sieht, die Lichter flackern etc. Und dann kommt es dazu, dass er von der Polizei irgendwie aufgegriffen wird und dann wird ihm erstmal gesagt, dass in diesem Land Gesetze herrschen, dass die Familie des Verstorbenen den Mörder steinigen darf oder umbringen darf. Das ist im Gesetz festgehalten, wenn du jemanden umbringst, wirst du von der Familie des Opfers selber umgebracht. Aber die sind ja nicht auf den Kopf gefallen. Das ist ein armes Land, da ist ein Resort mit sehr reichen Leuten. Die haben eine Sonderregelung eingeführt, und zwar, wenn er ordentlich Cash auf den Tisch legt, dann, ja, komm, ich, die Grundprämisse bringe ich euch mit, sonst erzähle ich nichts, sonst, wie gesagt, sonst kann ich da nicht wirklich drüber reden. Wenn er Geld auf den Tisch legt, dann wird eine Kopie von ihm erstellt und die Kopie wird umgebracht.
Aha, okay.
Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, in welche Richtung dieser Film driftet ab dem Zeitpunkt, weil die eine komplette Narrenfreiheit dadurch haben, die reichen Leute.
Ah,
die können halt machen, was sie wollen.
Und das merken die erst dann, oder was?
Nee, dann, wie gesagt, ich will nicht, also er merkt das in dem Moment dann erst, ja.
Okay.
Und auch seine Freundin und so weiter. Und was daraus entsteht in dem Film, heilige Scheiße, also der Film ist schon heftig abgefuckt. Also da passieren ein paar Sachen, dachte ich mir in dem Moment so, okay, wie kommt man bitte auf sowas? Dann habe ich mal geguckt und dann ist mir aufgefallen, der Regisseur und der Drehbuchautor von dem Film ist niemand Geringeres als der Sohn von David Cronenberg.
Ah, ja.
Der zum Beispiel für Die Fliege verantwortlich war. Ein Film, wo ein Mann und eine Fliege fusionieren und dann mutieren. auch ein sehr visueller Film, sag ich mal. Und ja, genau in die Richtung geht auch dieser Film. Sehr arthouse-lastig, finde ich. Also wie A24 ja das sehr gerne macht.
Ich sehe den aber nicht bei denen auf der Website.
Bei dem auf der Website?
Ja, also ich bin immer auf dem A24-Wikipedia-Artikel, wo alle Filme stehen. Und da steht Infinity Pool
nicht. Okay, dann ist es vielleicht kein A24-Film. Aber wie gesagt, Mia Goth spielt mit, deswegen war die Idee naheliegend, dass sie da irgendwie mit.
Boah, das klingt aber egal. Das klingt aber echt richtig abgefuckt.
Der Film ist auch krank abgefuckt. Also es geht auch in alle Richtungen abgefuckt, ne? Ob jetzt Brutalität oder psychisch abgefuckt oder sehr sexuell abgefuckt, auch mit drin. Also es ist alles irgendwie. Und man muss schon irgendwie, weiß ich auch nicht, das ist...
Ist ab 18, muss man auch dazu sagen wieder, ne?
Der ist ab 18, der Film. Also da muss man schon so ein bisschen... Ich weiß gar nicht, was man mitbringen muss, um den Film zu verarbeiten. Ich hab ihn noch nicht ganz verarbeitet. Ich meine, er ist jetzt nicht der schlimmste von aller Zeiten, ne? Also jetzt, versteht mich nicht falsch, ist jetzt nicht so, dass mich das verstört hat oder so. Aber dieses What the fuck is happening ist einfach sehr stark in diesem Film. Und ja, Alexander Skarsgård übrigens auch der Bruder von Pennywise. Wie heißt er nochmal?
Ja, der andere.
Der andere Skarsgård-Bruder. Und der Vater von dem hat ja auch, ist ja auch Hollywood-Darsteller.
Der
und
hat
so.
Ja auf seinem also IMDb, auf seinem IMDb-Foto hat er keine Hose an.
Ja, habe ich auch gesehen.
Warum auch immer.
Ja. Ja, aber trotzdem, muss ich sagen, es ist nur eine 7 geworden. Also, okay, ja. Irgendwie hat sich das dann auch nach hinten raus so ein bisschen verlaufen. Also, ist irgendwie schon sehr abgefuckt und da wird auch sehr viel drauf geachtet, dass es abgefuckt bleibt, aber irgendwann kommt auch keine Überraschung mehr rein. Also wenn du einmal in diesem abgefuckten Modus drin bist, dann überrascht dich halt auch nicht mehr, was da passiert.
Ja.
Und das deswegen hat er ein paar Punktabzüge gekriegt.
Ja, der ist ja auch nur mit 6 bewertet. Deshalb hatte ich jetzt abgewartet, was du sagst. Aber
ja, das Ding ist halt, auf Social Media, gerade auf TikTok, ist das für viele der Film des Jahres. Also sehr viele, okay. Ich habe sehr viele TikToks angezeigt gekriegt, das ist mein absoluter Lieblingsfilm dieses Jahr, bla bla bla, weil er halt auch von 2023 ist. Das sehe ich jetzt nicht, okay. Ehrlich gesagt. Also ist interessant, kann man sich mal geben, wenn man auf sowas steht, aber mehr ist es auch nicht.
Was ich aber geil finde, ist, habe ich gerade gesehen, dass Thomas Kretschmann mitspielt. Den hatten wir ja schon mal gesehen in Taxi Driver.
Das kann sein. Der spielt in sehr vielen Hollywood-Produktionen.
Ich sehe nämlich gerade, ja, also der hat's wohl geschafft, ne? Der at Taxi Driver, genau, da hat er mitgespielt. Da fand ich ihn auch stark. Auch hier Gran Turismo 2023 hat er mitgespielt, Indiana Jones das Rad des Schicksals. Also der ist wohl angekommen, ja.
Ja. Und er spielt keinen Deutschen in dem Film.
Ah, geil, ja.
Da muss man auch sagen, mal ein deutscher Schauspieler, der keinen Deutschen spielt.
Und auch irgendwie unterm Radar, ne? Also
ja.
Eigentlich denken wir immer so, ja, okay, wir haben gar keinen in Hollywood, aber der taucht jetzt nicht so oft auf.
Ja, die es dann irgendwie schaffen, aber vielleicht jetzt nicht so die erfolgreichen Filme drehen, so Matthias Schweighöfer oder so, die schreien dann immer am lautesten. Die kriegt man mit, dass sie in Hollywood gelandet sind. Aber Thomas Kretschmer, der macht das ganz, ganz gechillt. So, ja. Habe ich im neuen Indiana Jones halt mitgespielt.
Ja, klar.
So, ist dann halt wie so Alltag für mich. Ne?
Der ist der deutsche ist Daniel klar. Brühl.
Der deutsche Daniel Brühl. Ja, so in etwa.
Schön. Genau. Ja, ich hatte gerade gedacht, du erzählst eigentlich von einem anderen Film, weil Infinity Pool klingt irgendwie überhaupt nicht nach dem, was du erzählt hast. Weil ich hatte ja Seven vs. Wild geguckt bei Freevee und da kam ab und zu so Werbung von so einem Pärchen, was in so einem Pool war, der dann aber irgendwie leer wurde und dann kamen sie halt nicht mehr raus. Aber ich habe nur die Werbung gesehen. Ja.
Ist das so Reverse Open Water oder was? Einfach so
gestrandet
in einem leeren Pool.
Aber stell dir vor, der ist irgendwie 3 Meter halt hoch oder 4. Ne? Und wenn das Wasser halt raus ist und du am Grund quasi bist und keine Leiter da ist, dann kommst du nicht aus diesem Pool raus. So. Und dann passieren Sachen. Aber ich habe nur den Trailer gesehen.
Als ob, also da kannst du mir nicht.
Also ich sag mal so, im Trailer kommt auch ein Krokodil plötzlich. Und deshalb hatte ich mich eigentlich gefreut, dass du mir jetzt erzählst, was darin passiert. Aber gut.
Sag mir, wie der Film heißt. Ich erzähle dir das nächste Woche.
Ich weiß es nicht. Ich war Amazon Prime Film
Pool. Ich gebe mal einfach Pool ein.
Film Pool.
Deadpool. Swimming. Nee.
The Pool. The Pool.
Von 2018?
Ich habe aber immer Werbung dafür bekommen. Aber vielleicht.
In einem verlassenen 6 Meter tiefen Becken sitzt ein Paar mit einem tödlichen Raubtier fest.
Ja, genau.
Von Ping Lumpra Plöng.
Lumpra Plöng. Machst du dich gerade lustig darüber?
Nein, ich habe den Namen nur vorgelesen.
5,3. Ja, gut.
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich packe den mal auf meine Watchlist. Das wird ein Fest.
5,3.
Zu Weihnachten gucke ich The Pool.
Nach Infinity Pool kommt The Pool.
Der hat noch immer einen Trailer bei IMDb drin, ey. Das sagt schon mal viel eigentlich über den Film aus.
Ja, der sieht auch, was ich mir gerade. Oh, ich hoffe, ich wurde nicht gespoilert gerade, aber naja.
Oh, ja, das geht
Boah, eigentlich müssen wir den beide gucken und dann können wir darüber reden.
boah, ey, gerade so eine Scheiße dann. Okay, ja, also ich versuche den mal zu gucken.
Also, die Fotos sehen schon so scheiße aus, ne?
Ja. Auch so überdramatisch. Dieses Krokodil auf dem Boden und er springt dann mit so einer Metallstange.
Ja, er springt genau quasi wie Thor mit seinem Hammer, aber halt auf das Krokodil mit so einer Eisenstange.
Ja, und so ungefähr so ist Infinity Pool auch. Also nur mit weniger Krokodilen.
Cool, cool. Ja, dann haben wir das doch. Aber wir sind schon wieder so weit in der Zeit, ne?
Ja, wir haben jetzt aber auch 2 Wochen nichts gehabt. Da können wir mal ein bisschen überziehen, denke ich. Ich glaube, das ist in Ordnung.
Ja, eigentlich haben wir noch ein Spiel, 42er der Woche. Da hattet ihr uns Sachen für Fight Club geschickt.
Warte.
Der 42er der Woche.
Ja, komm, dann machen wir es doch jetzt. Und dann haben wir noch einen Film. Ah, oh, das wird so toll. Das wird so mega toll.
Ja. Ich muss mich erstmal aufrichten hier vor Freude.
Ja, wir hatten euch gefragt, wir wollen mal wieder Fight Club spielen. Schickt uns doch mal Figuren aus Film und Fernsehen. Wer soll gegeneinander kämpfen und welche krassen Moves haben die vielleicht auch drauf?
Ja, und da habt ihr einiges eingeschickt auf jeden Fall. Da bin ich jetzt, ich hab's mir noch nicht komplett, ich werde gleich einfach zufällig was auswählen. Ein bisschen verwirrend war, wir hatten gesagt, jeder nur einen Charakter. Ihr habt teilweise die Fights schon vorbereitet komplett. Ist nicht schlimm, dann machen wir das jetzt. Wenn wir jetzt einen rausziehen, wo nur einer da ist, dann musst du den anderen rausziehen und ansonsten gucken wir mal. Aber bevor wir anfangen, bevor wir es gleich vergessen, lass uns doch direkt einmal den nächsten 42er raushauen.
Yes.
Weil unter dem Post zu dieser Folge könnt ihr wieder eure Meinung kundtun. Und zwar würden wir gern von euch wissen, offensichtlich, was war euer Lieblingsfilm 2023? War es Infinity Pool? War es The Pool? Oder ein anderer Poolfilm? Vielleicht was mit Billard oder so, kann auch sein. Schreibt es einfach drunter und begründet auch gerne, weswegen es genau dieser Film ist. Und dann werden wir da in der nächsten Folge drüber reden.
Geil.
Dankeschön.
Vielen Dank. Angie hatte schon die erste Konstellation geschrieben. Sie hatte dann direkt einen ganzen Fight.
Warte, wir müssen ein Intro noch machen. Wir müssen ein Fight Club Intro noch machen. Okay, Sekunde.
Fight Club.
Schön. So, also sie hat geschrieben, Aragog, die Riesenspinne, gegen S. Denke nicht, dass Aragog von Pennywise Angst hat, deswegen könnte das witzig werden. Vielleicht hat Pennywise Angst vor Spinnen, dann wäre der Kampf aber echt langweilig.
Ja, das habe ich auch gerade überlegt. Aber gab es nicht bei S auch eine Szene, wo er sich in eine Spinne verwandelt hat? War es nicht sogar das Ende?
Oh, keine Ahnung, das weiß ich nicht mehr.
Ach, du hast es nicht gesehen, oder was?
Doch, den 9 habe ich gesehen, aber dann fand ich irgendwie blöd.
Aber hast du beide gesehen?
Nee, nur den ersten 9.
Okay, weil ich glaube, am Ende vom 2. verwandelt er sich, glaube ich, in so ein riesiges Spinnenwesen.
War es nicht schon am Ende? War er nicht am Ende schon irgendwie krass?
Ach nee, Quatsch, das in der Kanalisation war ja, da, als die Kinder waren, ne?
Das war doch in dem ersten, oder?
Boah, ich weiß nicht mehr, es ist so lange her, irgendwann ist er eine Spinne, ist
also,
egal. Ja.
Ja, ich hätte gerne, dass Aragog gewinnt, weil ich finde ihn auch schon krass, aber Pennywise hat, glaube ich, so übernatürliche Kräfte, der wird ihn wahrscheinlich fertig machen, oder?
Ist halt die Frage, ich meine, die Frage ist jetzt komplett sinnlos eigentlich, aber trotz alledem würde ich gerne wissen, warum kämpfen die denn? Weil geht's um irgendwas zu essen. Weil wenn es um was zu essen geht, dann kämpfen die, glaube ich, nochmal anders. Ich glaube, wenn die Hunger haben, dann ist nochmal anderes Level.
Ja, dann kämpfen alle, die jemals jetzt drankommen in unserem Fight Club, über leckere Sahnetörtchen. So, das ist
okay, das finde ich eine guten Grundsatz, auf den wir aufbauen können. Also Pennywise natürlich durch diese ganzen magischen Geschichten, die er da herbeizaubern kann, schon sehr krass. Beziehungsweise ich weiß gar nicht mehr. Pennywise ist ja eigentlich der Clown, die Clownsform von ihm. Da will sich verwandeln.
Stell dir vor, Aragog holt seine ganzen 10 Milliarden Kinder. Vielleicht werden die den dann einfach überrennen.
Ja, durchaus. Ne? Schon, aber ich meine, selbst Ron und Harry haben es da rausgeschafft. Ne?
Ja, aber weil die es wollten. Also weil die Spinnen es wollten. Ich glaube, Aragog, wenn der macht so und dann kommen seine ganzen 10 Milliarden Kinder und dann rennen die einfach Pennywise über den Haufen und dann stirbt er.
Aber was ist, wenn Pennywise die alle isst?
Alle. Ich glaube, so viel Spinnen kann er nicht essen. Ich glaube, es sind zu viele.
Ich glaube schon, der hat schon sehr viel Hunger.
Ja, dann
und er will das Sahnetörtchen als Nachtisch dann am Ende.
Dann sage ich, die Spinnen gewinnen und du sagst, Pennywise gewinnt.
Ja, finde ich absolut fair. Gerade auch, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Aragog, ich habe den noch nie kämpfen gesehen, der hetzt doch eigentlich nur die in dem Film die Spinnen auf. Ja, aber
rechne alle mit, rechne, wie viele Spinnen der hat, wie viele Freunde.
Aber vielleicht kann er sich ja gar nicht so richtig bewegen, weißt, vielleicht ist er einfach so groß und alt und schwerfällig, dass er nur da sitzt und alle anderen dann für ihn machen.
Meinst du, er hofft, dass es nicht auffällt, einfach?
Ja, genau.
Kann auch sein.
Gut. Okay, dann suche ich was raus hier, pass auf. Naja, das ist nur einer. Oder willst du einen Einzelnen raussuchen? Dann nehme ich den hier.
Ja, mach. Dann, ich habe auch einen. Der
schon sehr gut. Leosi schreibt nämlich, Captain Blaubeer, er treibt den Gegner mit seinen Stories in den Wahnsinn. Gegen wen tritt er an?
Ja, ich habe mir rausgesucht, Marty McFly aus Zurück in die Zukunft von Impulson.
Ja, ich glaube wirklich,
Captain Blaubeer setzt sich dahin, erzählt Geschichten und Marty McFly hört ihm einfach zu und das ist eigentlich richtig wholesome.
Es kann aber auch einfach sein, dass Cap, also ich meine, die wollen sich ja gegenseitig umbringen wegen dem Sahnetörtchen, ne? Das ist ja schon klar.
Ja, die machen Hälfte-Hälfte.
Ja, aber genau das, vielleicht kommt Captain Blaubeer und behauptet einfach, er wird Hälfte-Hälfte machen und ist so hinterlistig, weißt du? Der kann einem schon kranke Geschichten erzählen. Also was der mir alles aufgetischt hat, das werde ich niemals vergessen.
Der hat auch schon viel gesehen auf den
Weltmeeren. Der hat bestimmt auch schon den Kampf Pennywise gegen Aragog irgendwie beobachtet oder so, hat er auch live gesehen.
Der war Schiedsrichter, ja.
Genau, der war Schiedsrichter.
Also du sagst, eigentlich verstehen sie sich, aber Captain Blaubeer snackt sich dann das Törtchen.
Ja, schon, aber ich glaube auch, der sagt so, ja, ist kein Problem. Guck mal, da hinten, in diesem Raum, da hinten steht das Törtchen, nimm's dir einfach, kein Problem, ich hab noch ganz viele andere. Und dann dreht sich Marty McFly um und sagt so, oh Junge, ich schnapp mir mein Hoverboard und steige in den DeLorean und fahr die 2 Meter darüber. Und dann kommt Captain Blaubeer und haut ihm irgendwie einen über die Rübe und das war's dann.
Tag Team mit Heim blöd dann einfach.
Ja, genau. Ich glaube auch Marty McFly ist Tag Team mit Heim blöd. Ich glaube einfach, Marty McFly ist auch nicht so schlau. Ohne seinen Doktor.
Ich glaube, nee, ohne den kann er nicht so viel. Ich glaube, der ist
gerade, wenn Captain Blaubeer den Feigling nennt, dann geht der komplett in den Enrage-Modus und dann ist vorbei. Dann sieht er nur noch Blut.
Ich habe gerade ein Foto von Captain Blaubeer mit Füßen gesehen. Das sieht richtig komisch aus.
Oh Gott. Ich glaube, ich habe noch nie seine Füße gesehen. Das stimmt.
Warte, ich zeige ihn dir. Und dann,
hat der überhaupt Füße?
Der hat Füße. Warum auch immer.
Ich bin gespannt, wie er da in dem Stuhl sitzt.
Mega weird.
Ja, so. Da ist schon eine Legende, der Typ. Ja, also ich denke, Captain Blaubeer wird ihn richtig zur Sau machen. Ich glaube, der wird ihn, keine Ahnung, waterboarden oder so, weil er ist ja wahrscheinlich auf dem Schiff.
Ja, von der Planke und so mit seinem.
Genau. Säbel. Also für ein Sahnetörtchen wird der wirklich, der wird alle Register ziehen.
Ja. Evelyn schreibt, Finn McMissile. Aus Cars 2, das Agentenauto mit Straight-Up-Schusswaffen in der Karosse. So. Finde ich auch geil. Gegen Dominic Toretto aus Fast and Furious, also Vin Diesel. Ein Familienmensch, Autospezialist und Actionheld, der absurderweise schon im Weltall war. Auch geil. Also Autofahrer gegen Auto.
Gegen Astronaut.
Ich bin fürs Auto. Ich weiß nicht, ob er wirklich. Er hat schon Maschinengewehre, glaube ich, da drin. Allein damit endlich Schluss ist bei Fast and Furious, wünsche ich mir, dass das Auto von Cars 2 gewinnt.
Also die Frage, die im Raum steht, ist halt auch einfach, hat Dominic Toretto auch ein Auto?
Ja, geben wir ihm irgendwie so ein.
Weil sonst muss ich direkt an diese Rick and Morty-Folge denken, Mensch gegen Auto, wo der Kampf nach einer Minute vorbei ist, weil das Auto den Menschen einfach überfahren hat.
Also geben wir ihm einen Fiat 500 oder irgendwie so, aber sagen wir, das Auto aus Cars 2 kann nicht mit diesem Auto kommunizieren, das wäre unfair.
Kann dieses Auto von Dominic Toretto fliegen?
Ins Weltall geschossen werden, natürlich.
Das geht auch, okay. Ja. Gut, dann wird der Kampf vielleicht auf dem Mond weitergeführt, weil ich meine, Sauerstoff braucht ein Cars-Auto halt nicht.
Ich glaube, es wäre auch sehr actionreich. Also beide würden da so krasse Verfolgungsjagden machen, an der Decke im Tunnel fahren, schießen irgendwie, dann über eine Rampe. Der Klassiker hier, dieses Auto mit der Rampe hinten drauf, dann so da drüber springen und so über Brücken, alles.
Oh ja, und am Ende bringt Finn McMissile den mit einer Autopresse um oder so.
Oh, ja, sehr gut. Ja.
Vielleicht weiß Finn McMissile auch überhaupt nicht, wie ein menschliches Wesen oder ein menschlicher Organismus funktioniert. Vielleicht denkt er so, sie sind unzerstörbar, weil er noch nie einen Menschen in seinem Leben gesehen hat.
Stimmt, weil bei denen gab es ja nur Autos.
Der Cars-Welt. Ja. Und deswegen versucht er, den in die Autopresse zu locken, anstatt einfach drauf zu schießen, was der offensichtlichere Weg wäre.
Ja.
Feuer tötet Menschen auch.
Der hat einfach Maschinengewehre. Was ist denn das für ein Film?
In Cars 2 werden doch auch tatsächlich Autos umgebracht,
ja,
oder nicht?
Ja, ja, die kommen in die Autopresse, wirklich. Und dann in Teil 3 geht's dann wieder um Autorennen. Ole, ole.
Ja. Ka-chow.
Geil. Ja, also wir sind für Finn McMizzle.
Ja, Mann. Okay. Sabrina Smith.de schreibt, das letzte Einhorn, du rottest eine ganze Spezies aus, in Klammern, wenn du ein Gewissen hast, darfst du nicht gewinnen. Es ist ein Pferd, in Klammern riesig, mit Horn, in Klammern spitz und gefährliche Waffe, kann sich in eine attraktive Frau verwandeln und wenn du sie falsch anschaust, ist da ein extrem eifersüchtiger Ex, in Klammern riesiger roter Stier. Außerdem als Einhorn magische Kräfte und Heilungskräfte. Ich sag alles in allem sehr schwieriger Gegner. Wen möchtest du als Gegner antreten lassen?
Uff, ach so, ich muss jetzt einen auswählen.
Ja, ist leider wieder nur, ich dachte, der Text ist lang, deswegen, aber es ist sehr lang, lange Beschreibung,
shit. Mit
so Einhorn, ein richtiger krasser Banger. Aber warum, wenn die so stark sind, warum gibt's da nur noch einen Einhorn?
Das ist
wenn die sogar Heilungskräfte
das
haben.
Das ist eine gute Frage. Hier hat jemand ins Rennen geschickt, Alex, Dobby der Hauself, Stärken, hat krasse magische Skills und hat nach seinem Job bei den Malfoys eine hohe Schmerztoleranz.
Aber schon als freier Elf? Also hat er freien Willen oder muss er auf seinen Herrn hören?
Sagen wir, sein Herr hat ihm gesagt, er soll das Törtchen bringen.
Okay, der, also Lucius hat richtig Bock auf Törtchen.
Ja,
okay,
genau.
Dann wird's Sport. Dann sehe ich schwarz, glaube ich, fürs Einhorn. Auch mit Heilungskräfte.
Ich glaube auch. Ich glaube, Dobby ist krass.
Dobby kann safe auch apparieren aus dem Nichts. So, der kann schnippen und ist dann an einer anderen Stelle. Ich glaube, Dobby ist schon richtig, also das kam ja im Film nur so stellenweise zwischendurch mal rüber. Ich weiß nicht, wie es im Buch ist. Aber ich glaube, Dobby hat schon heftige Power, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, also Dobby ist auch echt ein underrated Charakter. Ich glaube, der ist auch nur so beliebt, weil er so hässlich ist. Ich glaube, wenn er richtig gut aussehen würde, wäre der gar nicht so beliebt. Oder? Stell dir mal vor, der hätte so perfekt sitzendes, so
Ken. Lucius Malfoy.
Ja, oder so Ken. Ja, stimmt. Der wird auch so ein bisschen fies aussehen, weißt du?
Ja.
Aber der ist einfach
wie
nett.
Wie hieß nochmal der andere Hauself von
Creature?
Ja, Creech, von dem Onkel da von Harry, ich weiß
noch gar nicht, wie der Onkel da, der eine.
Ja, Dr. Onkel. der ist nicht so beliebt tatsächlich. Dobby ist ja schon, aber geht ja auch nicht um Beliebtheit, ne? Letzte Einhorn, ja, ein riesiges Pferd mit Horn und einem Ex-roten
Ich sag Spiel. Dir, ich sag dir, Dobby macht den fertig.
Ja, Dobby knackt das Horn da ab und dann ist das nur noch ein Pferd und dann ist das letzte Einhorn super traurig. Vielleicht ist auch deswegen das letzte Einhorn, vielleicht sind die anderen einfach Pferde geworden. Ich habe den Film nie gesehen, vielleicht ist das der Plot-Twist am Ende, warum immer alle so traurig sind. Das ist einfach, alle sind Pferde.
Ja, Horn ab, Pferd.
Horn ab, letzte Einhorn, knack und weg ist das Horn und kein Einhorn mehr da.
Ist auch nur ein Pferd dann. Nimm das Horn weg, Pferd.
Nur noch Pferd,
so.
Nur noch am Abäppeln dann.
Ich habe einen und du musst dir noch einen aussuchen und dann müssen wir mal weitermachen hier.
Okay, gut, dann mach mal.
Ich habe von Wally Godzilla, aber nicht das Monster selbst, sondern...
Scheiße, den wollte ich auch nehmen, okay, aber dann lass ich was Neues zu, dann sag doch mal, Entschuldigung.
Also, Godzilla, aber nicht das Monster selbst, sondern ein normaler Typ in Gummikostüm, der aber die Kräfte von Godzilla hat.
Okay, ich hab was.
Ja.
Goldarm Frank schreibt, Lasko, oder was soll ich sagen, er ist halt die Frau Faust Gottes. Laschko, die Faust Gottes, gegen Godzilla, also der
in
Typ
in
dem Kostüm.
Ja, aber er kann trotzdem Laser aus seinem Mund schießen, oder was?
Ja, das kann er, das ist ja nicht von dem Charakter Godzilla, das ja kam wahrscheinlich von dem Schauspieler.
Das war mega schwer, einen zu finden, der das auch kann, damit er die Rolle spielen kann, aber.
Nee, es war so Zufall, die haben den so gecastet, so, oh, der passt ja perfekt ins Kostüm und auf einmal hustet der und haut so einen Laser raus und so einen riesigen Schrei. Und dann, boah, das ist eigentlich gar nicht schlecht.
Lass drin,
hol dir mal eine ordentliche Erkältung und dann spielst du Godzilla, dann passt das schon.
Das steht bei den Trivias so. Es war gar nicht geplant, dass Godzilla Laser schießen kann. Der Schauspieler konnte es einfach.
Der Godzilla hieß auch eigentlich früher Dr. Friddel. So hieß der Film eigentlich ursprünglich, aber der Mann hieß Frank Godzilla. Und dann haben die gedacht, das ist auch ein guter Name.
Einfach ein Name Godzilla dann. Ist mit Vornamen immer Frank.
Ja, genauso wie Goldarm Frank. Daher habe ich den Namen.
Ich finde Frank Godzilla eigentlich ein geiler Folgentitel.
Frank Godzilla gegen das letzte Einhorn.
Ah, schön.
Ja, aber wer gewinnt jetzt eigentlich? Die Faust Gottes, also Laschko ist
der lief
auf RTL sogar auch, oder Lasko.
Ja.
Also der hat schon ordentlich da einen auf die Rübe gegeben, ne?
Ja, der konnte ja so Kung Fu.
Ja.
Ich glaube aber, wenn du Laser schießen kannst, Selbst er ist die Faust Gottes, aber selbst gegen den kommt's.
Aber stellst du dir das als Godzilla so einfach vor, zu treffen?
Ja, so das habe ich mir auch gedacht. Also es gibt ja die Szene, ich habe ja bei Brain Pain schon oft über Lasko philosophiert.
Oh, es gibt, ach so, okay.
Es gibt die Szene,
das ist ein Insider von Brain Pain.
Ja, es gibt eine Szene, ja, wo Lasko auf einen Gegner zurennt und der auf ihn schießt und er frontal halt ausweichen kann über irgendwelche krassen Moves. Also vielleicht, ja, er wird ihm wahrscheinlich ausweichen können, wenn er den Laserstrahl macht und dann trifft er ihn irgendwie so am Kinn, dass er dann K.O. geht.
Ja, der klettert dann auch an dem hoch und so. Also, ne, oder läuft so in der Luft. Ich stelle mir gerade Lasko, ich habe das nie gesehen, aber ich stelle mir das so ein bisschen wie so ein Jackie Chan-Film vor. So.
Genau, nur als so Mönch. Also er war genau. Ja Mönch und sehr gläubig, aber er war auch gleichzeitig Jackie Chan kung-fu-mäßig krass unterwegs.
Hat er auch die Power des Hopfen? So als Mönch. Hat ja. Er auch Bier gebraut, ist einfach so gestärkt vom Hopfen.
Ja, das ist so Merchandise von ihm. Du kannst auch so Lasko-Bräu kaufen.
Lasko-Bräu.
Aber halt auch krasse Moves einfach. Ja, dann bin ich für Lasko.
Spinat des Kleinmannes, Lasko-Bräu. Ja, aber bevor wir jetzt aufhören, ich habe noch einen gefunden, den müssen wir nehmen.
Ja.
Ich glaube, den hast du vor der Folge auch gelesen, von Kolfro. Der Macarena-Kühlschrank aus der letzten Folge von Willem Dafoe's Inside, in Klammern zwingt seine Gegner zum Macarena-Tanzen, gegen Jeanne Dielmann, in Klammern braucht das Schnitzel aus dem Kühlschrank und hat eine Bratpfanne als Waffe. Ey. Das stelle ich mir wie einen sehr, sehr anstrengenden Kampf vor, ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, Jeanne Dielmann hat so eine kurze Lunte, die ist so aggressiv, die wird diesen ganzen Kühlschrank so zerkloppen einfach aus Wut.
Junge, und am nächsten Tag hat die einen Knopf offen. Die
ja.
Hat dann, die
ja,
ist dann so aus dem Rhythmus und die wird den Kühlschrank einmal zu Sau machen. Aber die tanzt bestimmt auch gern Macarena.
Nee, ich glaube, die tanzt gar nicht im Leben. Glaube ich nicht.
Meinst du, die tanzt kein Macarena?
Ich glaube, die hat noch nie getanzt.
Würde. Ja, aber vielleicht kennt die Macarena-Musik auch noch nicht.
Ja, stimmt, da lief ja gar nichts.
Lief halt nur klassische Musik bei der immer im Wohnzimmer, ne?
Ja, aber nur auch so für 3 Minuten. Dann war wieder aus.
Reicht dann auch.
Genug Spaß für heute.
Ja, Macarena Kühlschrank schon ein starker Gegner, aber ich glaube, keiner kommt gegen Knopf verschoben hier an den Dielmann an.
Glaube ich auch nicht.
Oder nee. Ich lasse, was hat die nochmal versaut an Essen? Das ist doch irgendwas verbrannt oder so, ne? Ja, wenn das der Tag ist, an dem die kämpfen, hat der Kühlschrank keine Chance. Sagen wir mal, wie das ist.
Ja, ist leider so.
Na gut. Ja, vielen Dank für eure Einsendungen hier. Da sind auch sehr viele andere dabei gewesen. So Earl Sinclair von den Dinos oder so. Oder Till Schweiger als Drunken Master wie Jackie Chan. Also sehr viele. Also könnt ihr selber noch mit euren Freunden Fight Club ohne Ende spielen. Das wäre auf jeden Fall eine Sache, die könnten wir mal als Merchandise rausbringen. Ne? So ein Fight Club Brettspiel.
Ah, oder so ein Kartenspiel. Also irgendwie so wie Quartett, weißt du?
Ja. Zieht einfach jeder eine Karte und dann muss man halt argumentieren, warum man einen besseren Charakter
ist hat. Ist nur schwierig, weil wegen Copyright, weißt du, du kannst jetzt nicht Mickey Mouse da drauf packen.
Ja, aber wenn du Mickey Mouse als Wort draufschreibst, darfst du das doch wohl verwenden, oder?
Ja, dann ja.
Oder meinst du, dann kommt Walt Disney
ja,
und kämpft
ja,
dann gegen dich?
Das ist bestimmt Mickey Mouse rechtlich geschützter Name.
Ja, schreibst du in den Klammern dahinter. Mickey Mouse rechtlich geschützter Name. Oder machst einen Rechtschreibfehler rein, so mit, keine Ahnung, mit I.
Mickelmaus.
Mickey Mouse.
Mickelmaus?
Ja,
Mickel.
Ach, Mickelmaus, ja, Mickelmaus. Und ja. Dann ist ein kleiner Mops draufgezeichnet. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, wir sind durch mit dem 42er. Es war wieder ein Fest. Endlich mal wieder Fight Club. Aber, Timon, wir haben noch was auf dem Zettel.
Ja, genau. Also schickt uns für nächste Woche gerne euren Lieblingsfilm wieder auf Instagram
ja.
unterm neuen Post. Ja, wir sind jetzt aber hier noch leider, wir müssen jetzt einmal noch durch, Leute.
Einmal tief durchatmen, es ist noch nicht vorbei. Wir müssen da jetzt alle einmal durch. Aber ich glaube, es wird nicht so schlimm, wie wir jetzt das anteasern, oder?
Also,
ich weiß es gerade nicht.
Wir sind wieder bei den besten Filmen aller Zeiten, die jemals überhaupt rausgekommen sind.
Auf IMDb.
Auf IMDb, vielen Dank. Ja. Und zwar sind wir bei Platz Nummer 104. Frau ohne Gewissen aus dem Jahr 1944 von Billy Wilder.
Oh, 104th place. Double Indemnity from the year 1944. And the director is the one and only Billy Wilder.
Ja, Freunde, ja. Das ist, wir haben jetzt sehr, sehr viel gehabt. Wir hatten das Apartment, dann Citizen Kane und M, dann der unsichtbare Dritte, Vertigo, jetzt Frau ohne Gewissen. Diesen ganzen Block haben wir jetzt abgearbeitet. Danach, nächste Woche geht's wieder mit normalen Filmen weiter.
Mit normalen Filmen? Du tust, als wäre es so über die Qual gewesen, sich da durchzuquälen.
Na, aber es war sehr. Das
Apartment schon. Aber der Rest war ja jetzt, also bisher so, war doch nett.
Ich fand das Apartment nett.
Nee, auf keinen Fall. Das, also nett, ja doch, nett. Nett trifft es ganz gut bei das Apartment.
Ja, ich lese mal kurz hier den kurzen Dings vor, damit wir wissen, worum es geht. Ein Versicherungsvertreter lässt sich zur Planung eines Mordes und Versicherungsbetruges überreden, der schließlich den Verdacht eines Versicherungsdetektivs erregt. Genau, also der Hauptcharakter ist dieser Versicherungsvertreter, wie heißt denn der?
Fred McMurray.
Genau.
Ist der Schauspieler.
Richtig.
Der auch schon bei Das Apartment übrigens die Hauptrolle gespielt hat.
Nee. Das war der Chef, der war nicht die Hauptrolle.
War das nicht der Furzkin-Mann? Das war doch die Hauptrolle, oder nicht? Oder?
Nee, die Hauptrolle war der Besitzer des Apartments. Und das war Jack Lemmon, der C.C. Baxter.
Ach ja, der Klon war das, okay.
Genau, er war sein Chef.
Das erklärt auch, warum ich dachte, das wäre dieselbe Person. Ich dachte, ja gut, eine Frau ohne Gewissheit, da habe ich ihn schon mehr gemocht tatsächlich. Das erklärt mal ein ganz anderer Mensch gewesen. Okay, ja gut.
Ja. Genau. Möchtest du anfangen? Du klingst, als wärst du dem Film gar nicht abgeneigt.
Ja, das heißt nicht, also wir müssen halt immer so anfangen, es ist ein Billy Wilder Film und wer die letzten Folgen verfolgt hat, weiß, ich bin nicht sonderlich gut auf Billy Wilder zu sprechen, also jetzt nicht, weil ich habe nichts gegen den Mann, der ist mir auch egal, aber ich bin jetzt nicht ein großer Fan seiner Werke.
Ja.
Also das Apartment war schon wirklich.
Ich habe dem eine 7 gegeben, ich fand den okay, ich fand den funny.
Ich fand dafür den Zeugen der Anklage fand ich gut.
Ja, ja.
Der mochte ich tatsächlich, aber der fühlte sich auch nicht wie ein Billy Wilder-Film an.
Also ich muss sagen, der Film hier, ne? Er fängt an, dieser Versicherungsvertreter fährt zu diesem großen Haus, möchte da irgendwas mit Versicherung machen, sieht, der Mann ist nicht zu Hause, aber die sexy Ehefrau ist da. Wow, wow, wow. Und ich habe es so gehasst, ich fand's so scheiße, ne? Also wirklich, ich fand so ekelig, dieses ganze, dieses Getue.
Das Gehabe war schon übel.
Ach, dieses, verheiratete Frau, die würde ich gerne mal klären, immer so.
Er hat auch nicht aufgehört, ne? Immer, wenn irgendwas gesagt hat, kam wieder so eine Anspielung auf, ich könnte dich auch mal kochen.
Ja, so, sie haben mal ein hübsches Fußkettchen, verpiss dich mal, du Perverser, Alter. Was willst du denn? Verkauf mal deine scheiß Versicherung und verzieh dich mal wieder. Also ganz, ganz unangenehm fand ich den Einstieg und dachte mir, okay, das wird wahrscheinlich hier der schlimmste Film, den wir bisher haben hier auf der Liste. wirklich. Also wenn er so weiter gewesen wäre, ich hätte eine 3 gegeben oder so. Ich fand es wirklich richtig kacke.
Ja, schon. Der Anfang war schon hart.
Genau. Man muss dazu sagen, ganz am Anfang kommt dieser Typ in die Versicherung und diktiert. Und das rollt den Film quasi von hinten auf. Also er ist selber der Erzähler und sagt, wie es zu der Situation kam, wo er dann drin steckt. Man merkt, genau. Es läuft nicht so knülle. Und man hat dann auch immer so einen Erzähler über der Handlung. Und dann merkt man, okay, er findet die Frau so toll, die findet ihren Mann nicht mehr so toll und die tun sich irgendwie zusammen. Und dann wollen sie ihn verschwinden lassen. So.
Damit die Versicherungssumme ausgezahlt wird.
Genau, und damit die zusammen sein können, weil sie verliebt sich auch in ihn. So, natürlich.
Na,
lass doch den Mann umbringen. Natürlich, danke. Vielen Dank.
Ich sag mal, wie es ist. Ich fand ihn nicht so schlecht wie das Apartment, aber.
Wie kannst du den denn so scheiße gefunden haben?
Ich fand das Apartment, habe ich mich wirklich durchgequält. Das war wirklich einfach nur anstrengend. Nee. Ich fand dieses überglückliche und ich hau jetzt nochmal einen Gag raus, der nicht funktioniert. So, das hat mich aggressiv gemacht.
Ich muss sagen, von all den, also ich habe das Apartment besser bewertet als der unsichtbare Dritte, als Vertigo und auch als die Frau.
Was?
Ja, ich fand den besser.
Ja, okay.
Der hatte mehr Herz. Unsichtbare
Dritte habe ich auf dieselbe Ebene.
Der hatte mehr Herz, der war viel menschlicher und viel, ich habe den mehr nachvollziehen können.
Ja, okay. Aber ich sag mal, Frau ohne Gewissen, das Einzige, was mich extrem stört an diesem Film ist, ich kann nicht nachvollziehen, wie die Charaktere handeln. Das ist so an den Haaren herbeigezogen. Die tun so nach der ersten Begegnung, als wären die unsterblich verliebt
ineinander. Ja.
Ich meine, im Laufe des Films und der Titel des Films sagt's halt auch schon, Frau ohne Gewissen hat vielleicht auch einen Grund, aber aus seiner Sicht verstehe ich absolut nicht, wieso dieser Frau so verfällt.
Ja, ich möchte
so komplett.
Ja, ich möchte meinen Mann umbringen. Ah, cool, ich liebe dich, du bist so geil.
Ich bin dabei, ich liebe dich.
Ja, stimmt. Also es ist wirklich so, Ja, also wegen, also ich plane Mord. Ja, cool, okay, call me in.
Cool, bin ich dabei. Übrigens bin Versicherungsvertreter, ich weiß, wie wir die austricksen können, kein Problem.
Ja.
Das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, und dann allen voran habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, dass aufgelöst wird, wieso der die Scheiße gesteht. Warum gesteht der das alles? Der hätte einfach gehen können am Ende.
Ja, ich verstehe.
Der wäre einfach fein raus gewesen.
Es ergibt keinen Sinn mehr. Ich kann es nicht mehr. Ich muss sagen, also ich habe ja gesagt, ich fand den ersten Teil, ich weiß nicht, erste Drittel, erste Hälfte, fand ich richtig kacke. Auch weil es wieder diese alten Sachen sind von, Typ macht sich an verheiratete Frau ran und geht. Ja. So, es ist ihm scheißegal, auch wenn es eklig ist und so. Und ich mochte keine Figur eigentlich, bis dann die so drinstecken und dann dieser Detektiv der Versicherung kommt, dessen Job es halt immer ist zu gucken, gibt es wirklich einen Versicherungsanspruch oder wollen die sich hier eine Kohle abzwacken? Und den fand ich...
Mit dem kleinen Mann im Bauch.
Genau, der merkt, wenn da was drückt, irgendwas ist nicht richtig an dem Fall, da muss man nachforschen, ne, irgendwas stimmt da nicht. Und ich muss sagen, den fand ich sehr sympathisch und der hat sich den Fall da angenommen und das war für mich das, wo ich gemerkt habe, okay, wird so ein bisschen mehr so eine Detektivstory draus, lass bitte alles mit Liebe weg. Aber er ermittelt da so und er hat so eine sympathische Rolle reingebracht, hätte gern mehr von ihm gesehen, hätte mir auch vorstellen können, dass aus dem so ein bisschen so ein zweiter Hercule Poirot wird, weißt du, wo du dann in einem zweiten Teil wieder einen anderen Fall hast, den er dann lösen muss.
Oder Ne? Den hätte ich auch tatsächlich lieber als Hauptrolle gehabt.
Ja, das stimmt viel schon. Lieber, ja, auf jeden Fall. Also der hat den Film für mich so ein bisschen gerettet, dass ich gesagt habe, okay, es war kein Totalausfall, weil alles andere, ja, und dann merkt man natürlich, okay, die Frau ist auch nicht so ganz das, was man sich so erhofft hat. Komisch, wenn sie doch ihren Mann umbringen möchte. Wie kann das denn sein?
Das gibt's ja nicht, dass er auch in keinem Moment mal gezweifelt hat, dass irgendwas mit der Frau nicht stimmt, wenn die nach der dritten Begegnung sagt, ja, ich will meinen Mann umbringen und Versicherung betrügen.
Ja, und das hätte ja auch, das hätte ja auch einfach ganz anders ausgehen können, ne? Also er hätte sie ja einfach verpetzen können bei der Polizei und dann wäre Ende gewesen.
Ja.
Aber also man muss auch sagen, der Film ist auch sehr platt geschrieben. Das hat mich auch genervt. Also auch in der Einführung dieses Detektivs, nenne ich ihn jetzt mal, ne? Das passiert, indem der Hauptcharakter in sein Büro kommt und dann ein anderer Typ da sitzt, der von der Versicherung Geld haben möchte und der so, nein, das war genau so. Und dann sagt er ihm, nein, das kann gar nicht sein, weil so und so. Ah ja, okay, dann war es nicht so. Ich gestehe alles. Tschüss, das ist mir eine Lehre. Und das ist wirklich genau so platt geschrieben. Also,
es trifft auf den Punkt. Es ist, die Dialoge sind halt auch oft einfach total hirnrissig.
Ja.
Also oft einfach so völlig inhaltslos. Wir müssen jetzt miteinander kommunizieren, damit der Film irgendwie eine Länge hat.
Ja.
Und auch diese ganzen Ideen, wie die da diesen Mord inszenieren und wie sie dann versuchen, sich da rauszuwinden. Da hätte jede 12-Jährige sofort gesehen, okay, irgendwas stimmt da nicht.
Ja.
Irgendwas kann da nicht so richtig sein. Ja, auch so, also, ne, ich will da gar nicht so ins Detail gehen, nachher spoilern wir noch irgendwie, aber das ist, das Schlimmste an dem Film war für mich einfach diese Nachvollziehbare war einfach nicht da. So, wieso verlieben die sich auf einmal einander? So, ich meine, lieber auf den ersten Blick, okay, alles schön und
warum
gut.
Warum macht er bei diesem Mord mit? Lässt dich doch nicht einfach als zu einem Mord überreden, wo deine ganze Existenz hängt auf dem Spiel. Der ist der erfolgreichste Typ in der Versicherung als Verkäufer. Ja, der macht einen Haufen Kohle. Ja, der könnte einfach genauso weitermachen. Nein,
er muss das machen unbedingt. Warum? Keine Ahnung. Weil er sich offensichtlich verliebt hat.
Ja.
Oder, wie gesagt, warum sagt er einfach, also der wäre so fein raus gewesen am Ende des Films.
Ja, komplett.
Und er setzt sich tatsächlich dann dahin und nimmt erstmal stundenlang auf, ja, ich ist zwar kein Geständnis, aber ich erzähle jetzt trotzdem mal, was passiert ist.
Und dann erzählt er einfach alles.
Und erzählt einfach alles, so komplett. Ne? Und und dann ich weiß auch nicht, also der Kern des Films ist irgendwie sehr, sehr, sehr merkwürdig. Was mich aber dennoch sehr abgeholt hat, ist halt die Optik des Films, ne? dieses Film Noir, dieses Schwarz-Weiß Detektiv spielen etc. Da, die Spannung hat halt komplett gefehlt, dadurch, dass du halt wusstest, was abgeht von vornherein, was ich auch nicht so. Da hatten wir bei der unsichtbare Dritte dasselbe Problem. So, warum gibst du dem Zuschauer so viele Infos an die Hand, die er überhaupt nicht selber mehr entdecken kann? Das ist total absurd geschrieben.
Ja.
Und da fehlt dann auch jeglicher Sinn hinter dem Film. Aber visuell, und da hat er halt wieder ein paar Punkte bei mir gewonnen, weil das hat man sich schon sehr, sehr, sehr gerne angeguckt. Weil wenn man halt einen guten Schwarz-Weiß-Film sehen will, das ist ein gutes Beispiel.
Dann guckt dafür, euch wie man M an.
Das visuell machen kann. Ja, oder guckt euch M an, der ist noch besser, das stimmt schon.
Was hast du jetzt all in all gegeben?
Ja, ich habe viel gerechnet, auf jeden Fall.
Ja.
Und bin auf einer 7 gelandet.
Krass. Ich war eigentlich bei 6. Ich habe aber überlegt, boah, das ist auch 3 von 5 Sternen. Und so klingt es auch irgendwie zu krass. Irgendwie, ich überlege, glaube ich, dass ich auf 5 gehe, weil er hat mich wirklich gar nicht überzeugt. Ähnlich wie der unsichtbare Dritte. Ich weiß nicht, ob es einfach mein Filmgeschmack ist, aber wir hatten ja auch schon mal geguckt. Da hatten wir, glaube ich, nur off-Record drüber geredet. Dass ich meinte, so, wie kommen denn diese Bewertungen zustande, ne? Dass die so weit hochgerankt sind.
Der ist ja auch in dem Buch, was ich jetzt mittlerweile auch habe, diese 1001 Filme, die man unbedingt gesehen haben.
Ja, und die waren natürlich, die waren natürlich für damalige Verhältnisse natürlich interessant. Aber hier gibt's ja einige bei IMDb, die geben eine 10 von 10. So, und da sage ich, das ist er nicht. Und dann habe ich mich mal durchgeklickt, so haben wir, glaube ich, auch die Badges gefunden. Und dann sind das halt Leute, wenn du guckst, was die alles mit 10 bewertet haben, sind das nur so Filme aus den 20ern, 30ern, 40ern. Und die haben alle eine Bewertung von 5,8, 6,7 oder so. Und da wurde eine 10 nach der anderen vergeben, wo du weißt, okay, das ist ein gewisses Muster, was aber natürlich komplett die Wertung verzerrt. So, und diese Filme haben halt nur 160.000 Wertungen oder so.
Ja, und da meinte ich ja, dass das die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass die Menschen, die das dann so hoch bewerten, wahrscheinlich nur alte Filme gucken.
Ja,
dass
oder
sie halt alles verfluchen, was älter als, was weiß ich, 1980 ist oder so.
Richtig.
Das, wo die Popkultur halt so richtig Fahrt gewonnen hat, ne? So, wenn es dann so Richtung Spielberg und Co. geht, dass sie sagt, das gucke ich mir einfach nicht an. Wie gesagt, ich kann die Faszination dahinter schon verstehen, aber jetzt gerade bei Billy Wilder habe ich krasse Probleme, mich auf die Geschichte einzulassen, weil die Geschichte so fadenscheinig ist, so an den Haaren herbeigezogen oft,
ja.
Dass da auch einfach die Spannung fehlt und auch diese gezwungenen Liebesgeschichten da immer drin. So, das, was, also, ja, okay, Mann und Frau können sich verlieben miteinander, ja, aber das muss doch nicht immer Kern jedes blöden Films sein, den du drehst. Also, ja, ich weiß es nicht.
Und wenn ich leider, ich muss das ja auch in Relation ein bisschen setzen, weil 5 klingt natürlich hart, aber wenn ich gucke, welche Filme ich mit 6 bewertet habe, da war der nicht so gut. Also, da muss ich ihn leider runterstufen.
Ja, wie gesagt, visuell hat er mich schon mitgenommen. Ich mochte den Detektiv.
Aber es ist, glaube ich, auch eine Verklärung. Also, ich weiß nicht, guck du mal noch, was du alles mit 6 bewertet hast, wenn ich gerade hier so durchscroll. Weil 6 ist für mich immer noch über der Hälfte, ne? Und
ja, das Ding ist halt, die Geschichte hat mich so in der Hinsicht noch genug gefesselt, dass ich dran geblieben bin, dass ich nicht mit dem Kopf abgeschaltet habe. Weißt du, was ich meine? Boah. So bei das Apartment war schon, okay, da habe ich zwischendurch mal auf mein Handy geguckt und geguckt, wie spät wir haben oder keine Ahnung, da kam dann eine WhatsApp, die habe ich kurz beantwortet. So, wenn dann verliert mich ein Film einfach. Aber bei dem Film war das so, okay, ich habe halt bis zum Ende noch gehofft, dass da noch irgendwas kommt, was einen überrascht, was natürlich nicht kam. nee. Und dann habe ich die Geschichte aktiv verfolgt und okay, das gebe ich ihm halt noch irgendwie als Pluspunkt mit. Kann aber auch sein, dass ich in den nächsten Wochen den auch nochmal einen Punkt runtersetze. Also schlechter als eine 6 würde ich ihm jetzt nicht sagen, aber besser als eine 7 auf keinen Fall.
Nee. Ja, gut, haben wir das auch abgehakt und diesen großen Block an Klassikern haben wir jetzt alle mal gesehen.
Wann kommt der nächste Billy Wilder-Film? Wann muss ich mich da schon drauf vorbereiten? Was haben wir denn noch? Die ganzen Marilyn Monroe-Filme kommen noch. Boulevard der Dämmerung war auch von ihm, ja. Den fand ich auch ganz kacke. Sunset Boulevard fand ich auch nicht gut. Aber Zeuge in der Anklage war schon cool.
Der war cool.
Ich verstehe das nicht.
Ja. Aber Boulevard der Dämmerung habe ich sogar mit 8 bewertet. Also den fand ich.
Den fandst du so gut.
Ja, dieses Hollywood über Hollywood, das war schon geil umgesetzt. Vor allen Dingen, weil die Schauspielerin war ja genau eine, die in dieser Situation war, die damals Stummschauspielerin war und dann diesen Karrierebruch hatte und dann hier nochmal.
Ja, aber mehr war das ja auch nicht. Also,
ja,
das
aber,
war ja wirklich nur das, was du jetzt gesagt hast. Mehr Inhalt war da ja auch nicht drin in dem Film. Also.
Ja, doch, da war auf jeden Fall.
Kann man in einem Satz abfrühstücken.
Nee, alles. Es war mehr Drama, mehr Pathos. Die Charaktere waren schon besser ausgearbeitet. Und es waren nicht so dusselige Dialoge und so dusselige Handlungsverläufe, wo du dir denkst, so, warum macht die Figur das? Also, das war ja nachvollziehbar, dieses, ich bin gescheitert, aber ich möchte es nicht wahrhaben und deshalb habe ich hier so meinen Palast immer noch, in dem ich so lebe und meine Fantasie aufrechterhalte.
Ja, vielleicht war mir das Romantikgehabe in dem Film auch ein bisschen zu anstrengend. Da bin ich ja dann raus. Ne?
Bei Boulevard der Dämmerung? Oder?
Ja, da war das, hat die sich nicht auch in den Typen dann irgendwie verguckt und ach.
Ja, guck mal, allein, dass das so wenig im Kopf noch drin ist, spricht nicht so ganz für die Filme. Nee,
absolut nicht. Und schon gar nicht, wenn man jetzt mal durch die Filmografie von ihm durchgeht.
Von Billy Wilder
jetzt? Die sind richtig gut bewertet. Da sind sehr oft Achten bei, was schon heftig ist für IMDb. Gerade ne, bei der Anzahl der Bewertung. Schlechter als eine 6 ist es eher selten. Und das ist schon, also Billy Wilder ist bei vielen, glaube ich, sehr hoch gerechnet und ich fühle das gar nicht.
Ich fühl's überhaupt auch nicht.
Nee. Also, und nicht, weil der Film alt ist, ne? Das kann man natürlich auch mal falsch verstehen. Es ist nicht, weil der Film alt ist. Wir hatten genug Beispiele, dass auch alte Filme innovative Geschichten erzählen können, visuell viel mitbringen können, tolle Schauspieler mitbringen können,
aber,
tolle Charaktere, aber.
Ja, die sind ja jetzt auch nicht smart geschrieben, weißt du? Dass okay, das kitzelt was bei mir, dass ich sage, oh, das macht Spaß zu gucken, so, weißt du?
Also ich würde es vergleichen mit so einem klassischen Hollywood-Blockbuster von heute. Den guckst du, den nimmst du mit, der hat ein gutes Marketing gehabt.
Ja.
Dann läuft der mal in der Primetime bei Pro7 oder bei RTL. So, dat, ne, dann kann man da mal drüber reden.
Aber gleichzeitig ist er halt auch 80 Jahre alt, auch ein bisschen mit den Werten von vor 80 Jahren. Also wie Männer und Frauen miteinander umgegangen sind und so. Weil, dass du dir denkst, ach.
Ja. Wobei die Frau natürlich doch schon eine sehr starke Rolle hatte für 1944, ne? Also
ja, das stimmt. Ja.
Die hat natürlich schon sehr Frauenpower ausgestrahlt, ne?
Und das
fand ich, glaube ich, auch ganz cool.
Das war ja bei Das Apartment auch. Also da war ja sie eigentlich auch die Einzige, die ich sympathisch fand mit ihm. So.
Ich weiß nicht. Wir verstehen scheinbar Billy Wilder nicht so richtig. Leute, wenn ihr eine Idee habt, was da im Argen ist, was wir nicht verstehen, ey, hautet uns in die Kommentare unter unserem aktuellen Post 42 Podcast. Natürlich neben eurem Lieblingsfilm von diesem Jahr, ne, nicht vergessen. Aber wie gesagt, wir werden noch mehr von Billy Wilder sehen, da bin ich mir sicher. Und wenn es dann Richtung Marilyn Monroe geht, da bin ich wirklich
gespannt. Ja, da bin ich auch gespannt.
Da habe ich noch nie was von gesehen. Die Frau ist eine Ikone auf sämtlichen Ebenen, auch wenn die sehr verbraucht wurde in Hollywood, sehr kaputt gemacht wurde. Aber Billy Wilder hat sehr viele Filme mit ihr gedreht und da bin ich gespannt, wann wir da mal wieder reingucken, weil wenn eine Romantikkomödie, dann gerne mit Marilyn Monroe, damit ich mal verstehe, wieso die Frau so gehypt wird.
Ja. Gut. Dann haben wir das abgehakt. Vielen, vielen Dank. Das war wieder eine wunderbare Folge. Und ich würde sagen, Hausaufgaben sind gestellt. Wir melden uns nächste Woche wieder mit der großen Jahresrückblicks-Ausblicks-Folge.
Rückblicks-Ausblicks.
Ja.
Finde ich gut.
Kommt beides.
Ist ein guter Teaser.
Und falls ihr noch einen guten Film für Weihnachten braucht, auf Platz 175 liegt gerade Klaus. Der läuft auf Netflix. Schöner Weihnachtsfilm.
Ja, oder ihr guckt einfach The Pool. Auch ein schöner Weihnachtsfilm.
Also Leute, bis nächste Woche.
Ciao. Sogar mit Krokodile. Tschüss.